vielen Dank, dass doch so kurzfristig noch so relativ viele Leute gekommen sind. Ja, ich habe mich sehr viel mit Videokompressionsverfahren beschäftigt, schon aus langer Historie her. Der Vortrag ist, wir können sagen, hat eine lange Historie. Der ist 2003 zum ersten Mal in einer frühen Form gehalten worden im Rahmen meiner Studienarbeit. Und ja, seitdem immer wieder weiterentwickelt, immer wieder erweitert. Durch meine Studienarbeit habe ich auch einen Job gekriegt. Und zwar bin ich heute bei der Dreamchip Technologies GmbH. Das ist ein Ingenieursdienstleister in der Nähe von Hannover. Wir machen ASIC-Design, also wirklich Chip-Design. Wir bauen FPGA-Boards, wir machen viel Embedded-Software und von der Applikation her haben wir uns spezialisiert in alles, was mit Pixeln zu tun hat, also Grafik und insbesondere auch Video. Daher kommt auch dieser Zusammenhang mit dem Videokompressionsverfahren. Und ich werde mal einen kleinen oder wahrscheinlich eher großen Streifzug geben, wirklich durch die Historie dieser Verfahren, auch wie sie technisch funktionieren. Also es wird sehr technisch, das muss ich gleich vorneweg sagen, ein bisschen wann. Hier geht es wirklich darum, wie ticken die Dinger intern, was wird gemacht, damit Videos effizient komprimiert werden. Und ja, die Frage ist natürlich erstmal, warum macht man das überhaupt? Könnte man sich ja eigentlich alles sparen. Aber tatsächlich ist es so, es ist einfach omnipräsent. Es ist sogar das gute alte analoge Kabelfernsehen, was es ja bald gar nicht mehr gibt. Aber heutzutage wird das sogar schon vom digitalen Satellitenfernsehen gespeist. Das heißt, die Sender selbst, die schicken gar kein Analogsignal mehr raus. Das geht eigentlich nur noch digital raus. Das Problem ist bloß, wenn wir jetzt einfach nur mal von einem PAL-Bild ausgehen, also wirklich so SD-Auflösung, das sind 720 Pixel mal 576 Zeilen mal 24 Bit pro Pixel mal 25 Bilder pro Sekunde hier in Europa, kämen wir auf 248 Megabit pro Sekunde. Das sind 5 herkömmliche Satellitentransponder und das wären 25 DVDs pro Stunde. Wie man merkt, das ist nicht so richtig praktikabel. Also muss man das Ganze irgendwie komprimieren. Verlustfrei komprimieren reicht auch nicht. Da kriegt man das vielleicht Faktor 2 bis 3 eingedampft. Also muss man verlustbehaftet komprimieren. Also Informationen rauslassen, die man als Mensch sowieso nicht wahrnimmt. Und die Grundlage davon, die ist schon auch etwas älter und die kennt auch jeder und benutzt jeder. Das ist das gute alte JPEG-Verfahren. Deswegen im Prinzip am Anfang erkläre ich eigentlich jetzt so im Vorbeigehen mal mit, wie JPEG funktioniert. Einer der ersten Tricks, die man da anwendet, ist, dass man mit den Farbinformationen so ein bisschen Schabernack treibt. Normalerweise die Kameras und auch die Ausgabegeräte, also die Displays, die arbeiten im RGB-Farbraum. Die haben 3 Grundfarben, Rot, Grün, Blau und nehmen das so auf und geben das so wieder. Aber für die Codierung kann man was besser machen. Und zwar ist es so, dass für den Menschen es viel wichtiger ist, wie sich die Helligkeit des Bildes verhält, als die Farbe. Das ist allerdings so, dass diese so wichtige Helligkeit eigentlich bei RGB 3-mal mitkodiert wird, weil die steckt ja sowohl im Rot als auch im Grün als auch im Blauanteil des Bildes drin. Ist natürlich, liegt natürlich nahe, das Ganze irgendwie rauszuziehen, diese Informationen zu separieren. Und genau das macht man, indem man in den YCBCR-Farbraum geht. Das passiert genauso auch schon beim analogen Farbfernsehen. Und zwar nimmt man die Helligkeit raus, packt ihn in einen eigenen Kanal, nämlich Y heißt er dann, ist der Luminanzkanal, Helligkeitskanal. Der Begriff wird jetzt uns die ganze Zeit begleiten. Und es gibt 2 Kanäle, CB und CR, die geben die Chrominanz an. Das ist praktisch im Prinzip, man nimmt den Y-Kanal und CB ist blau minus Y und CR ist meistens rot minus Y mit ein bisschen Skalierungsfaktor noch dran. Das ist eine Konvertierung, die ist linear und verlustfrei. Eigentlich im Digitalen ist er nicht ganz verlustfrei. Dadurch, dass wir immer noch mit 8-Bit-Zahlen rechnen, gibt es natürlich ein paar Rundungsfehler. Aber das sieht man praktisch nicht. Und gut, warum ein weiterer Trick, den man dann noch reinmachen kann, ist, dass außerdem, wie gesagt, Helligkeit ist sehr wichtig. Bei Farbe guckt das Auge sozusagen ein bisschen weg. Man kann also sogar noch weitergehen und die Farbinformation mit niedrigerer Auflösung abspeichern. Und das passiert typischerweise bei diesen gängigen Videoverfahren, indem man die Farbkanäle auf halbe Auflösung, also wirklich horizontal, vertikal, halbiert, reduziert. Das nennt man dann, das ist das sogenannte 420 Subsampling. Das heißt, ich habe dann jeweils für 4 Luma oder Luminanzpixel habe ich jeweils 1 Chroma-Pixel für den CB- und CR-Kanal. Allein dadurch, dass ich diese Maßnahme hier mache, habe ich 50% der Daten reduziert. Oder andersrum, ja genau, doch, knapp 50% reduziert. Ich habe statt 3 Byte oder 3 Samples pro Pixel nur noch 1,5. Natürlich ist das nicht ganz verlustfrei an der Stelle. wenn ich nämlich eine scharfe, klar abgetrennte Kante zwischen zwei Farben habe, zwischen großen Objekten in zwei verschiedenen Farben, sehe ich das natürlich, diese Schummelei, dass da an dieser Kante die Information ein bisschen verloren hat. Aber so für ein handelsübliches, normales Bild, normales Foto wird man es kaum merken. Der nächste Trick, den man macht, ist, dass man das Bild im Prinzip zerschneidet in 8x8 Pixel große Blöcke. Jeden dieser Blöcke betrachtet man dann einzeln. Und zwar nimmt man die Pixel oder die Werte dieser Pixel. Das ist jetzt hier mal so ein Beispiel, also aus dem echten Bild rausgenommen. Das ist also hier auch kein Fake. Und verwendet eine sogenannte diskrete Kosinus-Transformation drauf an. Das ist jetzt ein bisschen Mathematik. Wer sich ein bisschen damit auskennt, das ist ein Verwandter der Fourier-Transformation. Das ist im Prinzip mal analysiert, wie der grobe Farbverlauf ist, dann wie etwas feinere Farbverläufe sind, und macht im Prinzip eine Frequenzanalyse des Signals, was hier ist. Und kriegt dann im Endeffekt hier diese Werte raus. Ich habe dann nochmal hier ein bisschen vielleicht eine anschaulichere Darstellung. Und zwar kann man sich vorstellen, dass ich mir die DCT basiert darauf, dass ich jede Kombination von 8x8 Pixeln darstellen kann, indem ich diese 64 Grundschwingungen überlagere. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme meinetwegen jetzt einen gewissen Anteil von weiß plus einen gewissen Anteil von diesem Farbverlauf nach links plus einen gewissen Anteil von diesem Farbverlauf nach unten plus ein Stückchen von diesem hier, mische das alles entsprechend zusammen, kann ich jeden x-beliebigen 8x8 Block an Pixeln generieren. Das ist die theoretische Grundlage dafür. Und wenn man ja sieht, das sind richtige Schwingungen hier, deswegen nennt man die auch diese Koeffizienten, die denen zugeordnet sind, das da oben wäre der DC-Koeffizient für Direct Current, Gleichstrom, das ist der Gleichstromanteil, also die Grundhelligkeit dieses Blocks. Und die anderen Koeffizienten nennt man AC-Koeffizienten, AC, Alternating Current für Wechselstrom, weil sie ja wirklich wie so eine Schwingung halt dann generieren. Das allein erstmal hilft uns jetzt noch nicht wahnsinnig viel weiter, eigentlich habe ich ja sogar, wenn ich jetzt mal hier zurückgehe auf die Folien hier vorhin, eigentlich habe ich jetzt hier aus den meinen wunderschönen Integer-Werten hier Fließkomma-Werte gemacht. Eigentlich habe ich die Daten sogar noch vergrößert. Aber der Trick ist, dass das menschliche Empfinden das gar nicht braucht. Das braucht gar nicht die volle Genauigkeit. Tatsächlich ist es so, dass ich gerade in diesen höherfrequenten Bereichen, wo dann die ganz feinen Schwingungen, wo dann wirklich hier quasi nur noch Rauschen kodiert wäre, nur noch Rauschen drin wäre, brauche ich gar nicht so viel Genauigkeit. Ich kann da viel wegschmeißen. Und das macht man, indem man diese Matrix hier, also das sind meine Ergebniswerte aus der DCT, einfach jeden Wert mit jeweils einem Wert von so einer Tabelle, von so einer 8x8-Tabelle, ganzzahlig dividiert. Und was dann dabei rauskommt, das ist das da drüben. Und wie man sieht, das ist ja recht überschaubar. Ne? Da sind hier so ein paar kleine Zahlen und alles andere sind Nullen. Das heißt, der Rest von diesem Block, den ich da gerade kodiert habe, der ist einfach verschwunden. Dadurch, dass ich halt hier durch diese Werte dividiert habe. Das Ganze kann ich natürlich auch umkehren. Also das ist natürlich jetzt left as an exercise for the reader, wie man so schön sagt. Das Ganze möchte ich jetzt natürlich jetzt noch möglichst effizient in irgendeine Datei reinpacken, was ich da jetzt generiert habe. Nur wenn ich jetzt hier meinen Block habe, wird das typischerweise so gemacht, ich gehe einfach in so einer Zickzack-Reihenfolge durch diese Koeffizienten durch und nehme die mir einfach auf den Weg dahin mit. Wer unten mal den FFmpeg-Stand gesehen hat, da kennt vielleicht das FFmpeg hier einen Teil dieses Zickzacks als Logo benutzt. Hier gab es gerade eine Frage. Ja?
Ja?
Genau. Die Frage war, wie die Einträge dieser Tabelle zustande kommen. Nun, ich muss sagen, hier habe ich mir es einfach gemacht. Diese Tabelle, das ist eine Tabelle, die im JPEG-Standard als Beispiel genannt wird. Und wie die ermittelt haben, na gut, ich so, genau weiß ich es nicht, aber ich glaube, das sind einfach irgendwelche empirischen Studien gewesen, die halt dann gesehen haben, naja, also wenn wir jetzt hier, vielleicht eine 105 ist zu viel, dann lassen wir uns eine 101 nehmen oder sowas. Also wie die genau entstanden sind, weiß man nicht. Aber was auffällt, ist, dass sie halt von links oben nach rechts unten sozusagen grob zunehmen. Das sind hier oben relativ kleine Zahlen alles und das wird immer mehr, je höher frequenter man wird. Also die höheren Frequenzen, die werden quasi ein bisschen bestraft, die werden stärker quantisiert.
Das heißt, diese mittlere Tabelle ist statisch, die hat irgendjemand mal...
Das ist jetzt, genau, die mittlere Tabelle, die ist statisch, die nimmt man im Prinzip für das ganze Bild gleich.
Und dann habe ich aber immer eine Frage, wie Division entsteht ja nicht 0, wenn ich dividiere durch unendlich.
Ganzzahlige Division. Es handelt sich um ganzzahlige Division. Ich nehme diesen Wert hier, meinetwegen minus 1,0. Dividiere das durch 92. Es wird ein Wert rauskommen, irgendwie super kleiner Wert. Den runde ich auf 0. Dadurch kommt dann Ganzzahlen raus. Okay. Noch eine Frage hier?
Ja, ich hätte jetzt irgendwie vermutet, dass die Quantisierungsmatrix symmetrisch ist. Das heißt, ich kann vertikale Schwingungen schlecht oder
Also wie gesagt, auch da kann ich wieder spekulieren. Ich vermute mal, dass die JPEG-Gruppe herausgefunden hat, dass der Mensch wahrscheinlich doch nicht ganz isometrisch sozusagen arbeitet, sondern das Empfinden halt doch in eine Richtung ein bisschen stärker ausgeprägt ist als in die andere. Aber es ist nur eine Vermutung. Also diese Tabelle hier, die wird halt immer wieder, die ist auch Grundlage, wenn ich jetzt hier ein GIMP oder so, im Prinzip ein Bildspeicher, dann wird im Prinzip diese Tabelle als Grundlage genommen und die Werte dieser Tabelle werden nur ein bisschen modifiziert. Also wenn ich mit sehr guter Qualität speichere, nimmt er meinetwegen die Hälfte von diesen Werten oder noch weniger. Und wenn ich jetzt irgendwie die Qualität auf 70 oder so, also 70 stelle, dann bin ich meinetwegen bei dieser Tabelle. Die ist wirklich als Grundlage vieler Implementationen von dem JPEG-Standard sogar enthalten. Also erstmal soweit noch Fragen zu diesem Teil soweit? Okay. Ich glaube, es ist auch generell ganz gut, wenn wir Fragen hier direkt mittendrin machen, weil es ist so viel Inhalt, dass es ansonsten verloren geht. Es gibt auch noch eine Frage, höre ich gerade.
Die Kombination aus einzelnen
Also die, genau, die Frage war, ob die Linearkombinationen hier an der Stelle auch statisch sind. Ja, weil die sind direkt, das ist im Prinzip, wenn man jetzt mal eine DCT macht, das ist im Prinzip die DCT. Diese Linearkombinationen ergeben sich durch die DCT. Die Transformation ist das im Prinzip selbst. Dieses Bild habe ich tatsächlich erzeugt, indem ich eine DCT gemacht habe, wo alles Nullen sind, bis auf genau einen Wert. Dann habe ich eine inverse DCT gemacht, also die Umkehrtransformation, um wieder zurück zum Bild zu kommen. Und dann halt kommt genau dieses 8x8 Blöckchen jeweils raus. Also das ist auch echt hier an der Stelle. Noch eine? Ja.
Wird die dann noch mit abgespeichert? Weil
Genau. Die Frage war, ob die Divisionstabelle mit abgespeichert wird. Ja. In JPEG steht ganz klar im Header drin, das ist die Tabelle, die ich benutzt habe. Also es gibt Implementationen, die lassen die weg, die gehen einfach stillschweigend davon aus, dass dann genau diese Tabelle, weil die im JPEG-Standard als Beispiel steht, stillschweigend angenommen wird, aber der Standard schreibt eigentlich vor, in so einer JPEG-Datei muss das drinstehen.
Ja,
doch
noch eine Frage.
Die Frage war, ob es gar keine andere Tabelle gibt. Doch. Also zum Beispiel Photoshop, die haben da irgendwie bei Adobe irgendwie selber Messungen gemacht und selber Bestimmungen gemacht, die benutzen andere Tabellen. Digitalkameras benutzen andere Tabellen. Also das ist jetzt nur, wie gesagt, diese Tabelle, die eine ist halt so extrem populär, weil sie halt in dem Standard mal drin stand und sich irgendjemand und die alle so, naja gut, ich wüsste jetzt auch keine bessere, ich nehme die halt. Ne? Aber das heißt natürlich nicht, dass die der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist wirklich nur ein Beispiel an der Stelle, aber halt sehr verbreitet dadurch. So, und? Jetzt aber wirklich. Okay, also wir haben jetzt im Prinzip unsere Koeffizienten hier und fädeln die wie an der Perlenkette hier in so einer Zickzack-Struktur auf. Das Zickzack deshalb, weil man so damit grob so eine Reihenfolge kriegt von niederfrequenten zu höherfrequenten Koeffizienten. Und ja, in unserem Beispiel würde ich dann halt rauskriegen, DC, das ist 15, und AC ist 0, minus 2, minus 1, minus 1, minus 1, 2 Nullen, minus 1 und dann der Rest sind alles Nullen. Und das kann ich natürlich recht effizient kodieren. Und zwar wird da so eine Art Lauflängenkodierung benutzt, die Läufe von benachbarten Nullen zusammenfasst und auch vorher sagen kann, okay, wenn der Rest jetzt alles Null ist, dann schreibe ich einfach hin, okay, jetzt ist Schluss und der Rest sind Nullen, alles klar, der Decoder versteht das dann. Das Ganze wird dann mit einem sogenannten Huffman-Verfahren kodiert. Das ist im Prinzip, kann man sagen, die Koeffizienten, die häufiger sind, so eine Minus, also wir sehen ja hier, da kommen mir drei Minus Einsen vor, nee, vier sogar insgesamt, die kriegen entsprechend kürzere binäre Codes. Meinetwegen so eine Minus 1, da sagt sich dann der Huffman-Encoder, okay, das kann ich encodieren mit genau einer 1 zum Beispiel, mit genau einem Bit. Für alle anderen brauche ich entsprechend mehr Bits. Auch diese Huffman-Tabelle, bevor die Frage kommt, die wird natürlich auch mit in der Datei abgelegt. Und auch da wieder gibt es eine Standardtabelle, die dann im Zweifelsfall benutzt wird. Aber das habe ich jetzt mal nicht mit ausgeführt, weil das würde dann zu weit führen. Der DC-Wert, das ist noch so ein kleiner Trick, der wird differenziell abgespeichert. Das bedeutet, dass man von einem Block zum nächsten, man speichert nicht den DC-Wert an sich ab, sondern die Differenz zum DC-Wert des letzten Blocks. Damit kriegt man einfach hin, dass das Bild, wenn ich mir nur diese DC-Werte des Bildes angucke, habe ich ja im Prinzip das ein Abbild des Gesamtbildes um Faktor 8 in beide Richtungen verkleinert. Und da kann ich natürlich sagen, okay, das wird wahrscheinlich auch irgendwie im Ganzen leichte Farbverläufe enthalten. Also es ist effizienter, wenn ich gar nicht diesen ganzen sperrigen Wert von der 15, der ist ja wirklich deutlich größer im Vergleich zum Rest hier, kodiere, sondern wirklich nur den Unterschied zum letzten, der deutlich kleiner ist in der Regel. So, jetzt habe ich natürlich jetzt hier auch wieder ein bisschen was von vorne wieder fallen lassen. Ich habe jetzt einfach gesagt, ja hier 8x8 Pixel und das sind einfach Werte und gut. Aber ja, ich habe ja eigentlich noch meine drei Farbkanäle, die wir ja vorher reduziert haben. Jetzt passiert Folgendes, diese ganze DCT-Kram mit der 8x8-Transformation und den Matrizen und der Quantisierung und so weiter, der passiert mit den drei Farbkanälen, die ich jetzt habe, einzeln. Das heißt, ich nehme das Luma-Bild, mache mal meine 8x8-Blöcke draus, für Chroma CB mache ich das und für Chroma CR mache ich das. Allerdings in der Gestalt, dass ich dann trotzdem sage, okay, ich fasse jetzt die vier Luma-Blöcke und den einen Chroma-Block und den einen CB-Block und den einen CR-Block, die an derselben Stelle des Bildes liegen, zu einem sogenannten Makroblock zusammen. Ich habe dann also insgesamt einen Makroblock von 16x16 Pixeln, bestehend aus vier Luma-Blöcken zu jeweils 8x8 Pixeln, einem Chroma-Block, der ist auch 8x8, aber weil ich die Auflösung von Chroma vorher reduziert habe, ist er halt scheinbar doppelt so groß, erscheint er im Bild doppelt so groß als 16x16 und halt noch sein, genau, CR halt noch. Und im Bilddatenstrom, was ich dann speichere, das ist im Prinzip, da ist die kleinste Einheit der Makroblock. Das heißt, ich gehe also wirklich das Bild nicht wirklich komponentenweise durch, sondern ich gehe makroblockweise durch, typischerweise.
Wird der blau und rot abgespeichert oder R-Y?
Das sind, genau, also abgespeichert wird, wie gesagt, diese CB- und CR-Kanäle, das ist im Prinzip blau minus grau und rot minus grau. Plus, wie gesagt, ein kleiner Skalierungsfaktor. Also es ist nicht genau der Wert, sondern es ist irgendwie 0,6 irgendwas.
0,7 oder sowas.
Ja, irgendwas.
Null. Fernsehen mal in den,
genau. 50er-Jahren. Genau, also tatsächlich ist dieser YCBCA-Farbraum exakt nichts anderes als das, was man beim Farbfernsehen in den 50er, 60er Jahren spezifiziert hat. Wird alles nur mit Wasser gekocht und Altes wieder aufgefrischt hier. So, na gut, jetzt haben wir im Prinzip, ja, Gratulation, wir wissen jetzt, wie JPEG funktioniert. Also wer das wissen wollte und sich Video nicht interessiert, der kann eigentlich wieder gehen. aber ja, wir wollen ja doch Video machen. Ne? Und natürlich im einfachsten Fall sage ich mir, na gut, ein Video, das ist im Prinzip, das sind ganz viele Bilder, ne? Das ist ja wie Daumenkino, ein Bild nach dem anderen. Also nehme ich einfach die Bilder und zeige die hintereinander an. Ne? Alles Einzelbilder, zeige die hintereinander an, dann habe ich sogenannte, wie man das in der, ja, hier eine Fachsprache nennt, Intraframes oder kurz Iframes oder manchmal auch Keyframes genannt. Und das ist genau das, was bei Motion JPEG, naja, auch passiert. Klar, Motion JPEG ist JPEG in Bewegung. Oder auch der DV-Standard, wer es noch kennt, mit diesen ganz kleinen, die Camcorder mit diesen ganz winzigen Kassetten damals um die Jahrtausendwende rum, die basieren auch auf so einem ähnlichen Verfahren wie Motion JPEG. Der Vorteil von diesem Schema ist, ne, es ist erstmal total einfach. Wenn ich irgendwie mal direkt jetzt irgendwie ein Bild haben möchte, kann ich einfach direkt dahin gehen und mir das Bild nehmen und dekodieren. Das ist super fürs Editieren von solchen Bilddatenströmen. Und wenn ich mal irgendwie, wenn mein Rechner zu langsam ist, um ein Bild zu dekodieren, scheißegal, lasse ich das aus, dekodiere das nächste, alles ist gut. Da fehlt halt nur dieses eine Bild, klar, aber danach geht es weiter, als wäre nichts gewesen. Der Nachteil ist natürlich, naja, meistens ändert sich ja nicht so viel von Bild zu Bild. Wenn ich jetzt aus meiner Perspektive hier in den Raum reinschaue, naja, hier bewegt sich mal einer, da bewegt sich mal einer, aber im Wesentlichen bleibt das Bild ja stehen. Und deswegen ist es natürlich eigentlich völlig ineffizient, jetzt wirklich da ein volles Bild für jeden Frame abzuspeichern. Was man also machen kann, ist sogenannte P-Frames einführen. Das funktioniert so, dass ich am Anfang meiner Sequenz, also ganz das allererste Bild, ja okay, das ist ein I-Frame, aber danach speichere ich nur noch die Differenz zum letzten Bild. Das heißt, ich mache wirklich einfach nur eine Subtraktion, aktuelles Bild minus letztes Bild. Oder andersrum, aktuelles Bild minus das, was der Decoder als letztes Bild dekodiert haben würde. Und kodiere dies. Das ist im Prinzip, da kommt dann so ein Bild raus, das ist halt dann, das enthält nur an den Stellen, wo sich was bewegt oder geändert hat, so ein bisschen was, alles andere sind Nullen. Da kommt eine Frage.
Wie es sich bewegen wird und übertragen,
nein, nein, nein.
Den Unterschied zu den
vorhergesagt. Zu Bewegung kommen wir noch. Zu Bewegung, wie Bewegung getrackt wird, kommen wir noch. Okay. Generell ist es natürlich so, um das jetzt zu dekodieren, bedeutet das natürlich, dass der Encoder, der das Bild generiert hat, der muss im Prinzip auch wissen, was der Decoder oder wie das dekodierte Bild an dieser Stelle aussehen würde. Denn nur dann kann er die gültige Differenz bilden zum nächsten Bild, die auch der Decoder haben wird. Das liegt, und deswegen ist praktisch ein vollständiger Decoder auch in jedem Encoder enthalten, weil er halt ansonsten diese Schleife nicht richtig bilden könnte. Ansonsten würde er nämlich mit den idealen Bildern, mit den perfekten Bildern weiterrechnen und die Fehler, die ich durch meine Quantisierung habe, würden sich immer weiter aufakkumulieren. Das Bild würde immer schlechter werden mit jedem weiteren Bild. Und genau aus diesem Grund geht halt der Encoder immer davon aus, dass er halt selbst auch nochmal das Bild ausrechnet, was der Decoder an dieser Stelle haben würde oder an dieser Stelle hat, um dann seine Differenz zu bilden. Ja, generell, wenn ich dieses Verfahren jetzt mal betrachte, völlig klar, ich habe eine höhere Codiereffizienz. Ne? Da, wo sich nichts bewegt, da wird auch nichts codiert. Super. Aber der Nachteil ist, wenn ich jetzt meinetwegen dieses Bild haben möchte, das sechste Bild, ja, dann muss ich alle vorhergehenden Bilder dekodieren. Das ist nervig beim Videoschnitt oder sowas. Ja, noch schlimmer, wenn ich da mal diesen einen hier nicht dekodieren kann, weil er kaputt ist oder weil ich zu langsam bin, naja gut, dann war es das. Dann kann ich den Rest auch nicht mehr dekodieren, weil dann fehlen mir die gültigen Referenzbilder. Und das sieht alles Weitere sieht völlig kaputt aus oder geht gar nicht mehr. Gut, das kann man natürlich jetzt ein bisschen entschärfen, indem ich halt in periodischen Abständen, typischerweise ein paar Sekunden oder eine Sekunde, mal wieder ein iFrame schicke. Dann wäre halt nur die nächste Sekunde kaputt, wenn mal was nicht stimmt. Das ist dennoch, ist halt auch nicht so richtig toll. Dennoch ist es halt so, ja, es ist einfach ein bewährtes, gutes Verfahren. Also kann man erstmal so stehen lassen. P-Frames werden benutzt. Das ist die Grundlage eigentlich aller modernen Videocodecs oder eine der Grundlagen aller modernen Videocodecs. Deswegen, ja, ist das erstmal soweit. Ja, eine Frage?
Ist es, dass wir dann pro Sekunde ungefähr 24 solche Differenzbilder haben?
Ja, genau. Genau. Die Frage war, ob das bedeutet, dass wir 24 solche Differenzbilder haben pro Sekunde und dann ein iFrame. Wenn wir jetzt mal, also bisher, bis zu dieser Folie, ist das genauso. Ich würde im Prinzip einmal ein iFrame schicken und dann 24 solche P-Frames. Und dann geht das halt wieder in der nächsten Sekunde aufs Neue los. Also als Beispiel. Ich kann natürlich, dieses iFrame-Intervall ist ja jetzt frei wählbar, ne? Aber generell ist es so. So, jetzt kommen wir mal zum ersten konkreten Videostandard. Das waren jetzt erstmal nur so die Grundlagen. Und zwar MPEG-1. MPEG-1 ist relativ alt, 1992 standardisiert. Das war damals so aufwendig, dass man es nur per Hardware dekodieren konnte. Und das war dafür gedacht, um, ja, sagen wir mal, VHS-Qualität so ungefähr zu ermöglichen. So bei 1,5 Megabit pro Sekunde, so in Auflösungen, ja, das ist ein Viertel PAL-Auflösung. Also nichts besonders Tolles. Ich weiß nicht, wer es noch kennt, die Video-CD oder die CDI, das war damals so ein komisches Format von Philips, was die sich gedacht haben. Da gab es auch, es gab wirklich mal so 2-3 Filme für dieses Format. Von der Syntax her hingegen, aber also das ist jetzt aber nicht so, dass das MPEG-1 dafür nicht taugen würde. Ne? Also rein von der Sache her könnte man in MPEG-1 locker Videos mit 4K mal 4K Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde unterbringen, alles super. Bloß ist es halt so, naja, die meisten Decoder, die können halt nur einen Teil dieses Formats, nämlich der CPB, Constraint Parameter Bit Streams. Und das ist dann, ja, wie man hier sieht, so für Fernsehen ausreichend. Gibt es eine Frage?
Bei PAL auf 352 Zeilen, ich dachte, das wären 306.
Das ist, wie gesagt, es ist Viertelpal. Die Breite ist 352, also 352 Pixel pro Zeile. Ach, und die Höhe ist 288 Zeilen. Das ist die Hälfte von 576, genau.
Entschuldigung, was meinen Sie mit den meisten?
Praktisch alle, die wirklich gebaut wurden. Also ein Software-Decoder, dem ist es natürlich egal.
Okay, danke, das war nur
das. Ist wirklich, also richtiger MPEG-1-Hardware-Decoder, der kann CPB und das war's. Jo, jetzt kommen wir zum Thema, was ist mit Bewegungen? Also wenn ich jetzt so überlege, okay, jetzt noch eine Frage. Kommen wir noch dazu. Frage war, was mit dem Zeilensprungverfahren ist. Das ist bei MPEG-1 hat man das Problem elegant umgangen, indem man gesagt hat, ein Zeilensprungverfahren gibt es einfach nicht, weil 288, das ist halt eh nur ein Halbbild bei PAL und da interessiert uns das erstmal nicht. Aber da kommen wir noch dazu bei MPEG-2. Da ist nämlich genau das drin. Aber erstmal wieder so eine schöne Grundlage. Was ist, wenn sich ein Objekt bewegt? Ich habe jetzt mal hier eine ganz einfache Szene, die ich aufnehme. hier irgendwie ein Horizont und hier bewegt sich ein Objekt, eine Kugel irgendwie von hier unten nach da oben. Und wenn ich jetzt mal das Differenzbild bilde, und zwar muss ich dazu sagen, das ist nicht das Differenzbild, es ist, das ist, ich addiere noch ein bisschen Grau dazu, damit man überhaupt negative von positiven Werten unterscheiden kann. Denn das Differenzbild ist natürlich vorzeichenbehaftet. Das kann ja positiv oder negativ werden. Was man typischerweise macht, man addiert 128, also genau ein Halb dazu, sodass man halt einen Wertebereich kriegt, der um ein Halb herum schwankt. Aber wenn ich das mache schon, dann sieht man hier, naja, das Objekt hat sich bewegt. Und ich habe jetzt hier quasi das Objekt in zwei solche Schatten zerlegt. Ne? Ich kriege jetzt hier so eine Art positiven Schatten an der Stelle, wo das Objekt jetzt ist, und so eine Art negativen Schatten an der alten Position. Da kann man doch was machen, oder? Kann man tatsächlich. Und zwar hat man die sogenannte Motion Compensation ersonnen. Da ist die Idee, dass man in jedem Makroblock einen sogenannten Bewegungsvektor mitkodiert. Und dieser Bewegungsvektor, also jetzt muss man sich ein bisschen jetzt reindenken, der gibt an welcher Stelle des Referenzbildes die ideale Position ist, die Differenz zu diesem Bild zu kodieren. Ein Beispiel jetzt hier, was ich jetzt hier hatte, ich bin jetzt in diesem Makroblock hier an der Stelle und der Motion-Vektor, wenn ich jetzt das direkt so kodieren würde, dann würde ich hier im Referenzbild eine komische Stelle haben. Aber was ich machen kann, ich kann jetzt sagen, okay, stattdessen nimm als Referenz nicht dieselbe Stelle des Bildes, sondern nimm eine verschobene Stelle des Bildes. Verschieb das Ganze ein bisschen. Und damit kriege ich halt eine deutlich bessere Prädiktion hin. Prädiktion ist so ein Begriff, sagt im Prinzip auch Vorhersage. Das ist quasi die Vorhersage, die der Encoder und Decoder trifft, wie er meint, wie das Bild aussehen müsste. Und ich muss ja nur noch dann den Unterschied speichern. Und durch diese Bewegungsvektoren kann man schon sehr viel machen. Die sind bei MPEG 1 sogar auf ein halbes Pixel genau. Ich kann also wirklich irgendwie zwischen zwei Pixel damit zeigen, mit so einem Bewegungsvektor. Und die Zwischenpixel werden einfach durch bilineare Interpolation berechnet. Also einfach zwei Nachbarpixel oder vier Nachbarpixel zusammengemittelt, wenn ich genau dazwischen greifen möchte. Jetzt mal ein Beispiel, wie das sich auswirkt. Ne? Ich habe hier ein Bild. Muss man sich jetzt dazu denken, dass das Bild natürlich noch einen Vorgänger hatte. Wenn ich jetzt einfach nur stupide die Differenz ausrechne, ne, man sieht ja hier, das ist irgendwie ein Reitturnier, ne, das ganze Bild bewegt sich hier relativ schnell. Und da habe ich hier wie so ein Reliefbild, was da rauskommt. Kann man machen, kann man kodieren. Wenn ich jetzt einfach naiv meine P-Frames kodiere, geht das auch. Aber noch viel besser ist es, wenn ich im Prinzip für jeden Block bestimme, wie er sich im Vergleich zum Vorgängerbild bewegt hat. Und wenn ich dann ins Vorgängerbild gehe und an diesen bewegungskompensierten, durch diese Motion-Vektoren verschobenen Stellen mein Referenzbild rauslese, dann ist das noch, was von der Differenz übrig bleibt. Also, wie man sieht, deutlich weniger Inhalt im Prinzip als vorher. Also, man kann sagen, deutlich gesteigerte Codiereffizienz, weil das hier ist natürlich deutlich einfacher zu kodieren als das hier, wo noch relativ viele Details drin sind. Der Nachteil ist natürlich, dass der Encoder sehr viel komplexer wird. Weil der hat jetzt nämlich die undankbare Aufgabe, dass er jetzt das Bild erstmal analysieren muss und suchen muss, was denn der beste Motion-Vektor ist an jeder Stelle. Gibt es eine Frage?
Muss der Muster erkennen?
Die Frage ist, ob der Encoder Muster erkennen muss. Man kann das so machen. Es gibt tatsächlich Ansätze, die ja wirklich so eine Art Mustererkennung machen, aber tatsächlich ist es am effizientesten einfach, ein paar Kandidaten abzuprüfen, typisches Verfahren ist, der Encoder nimmt an, naja gut, erstmal bewegt sich dieser Makroblock wahrscheinlich genauso wie der letzte Makroblock, den ich analysiert habe. Das ist schon mal eine gute Annahme, weil meistens habe ich ja großflächige Bewegungen. Und dann geht er halt noch ein bisschen drum herum und sucht halt Nachbarn ab und bildet für jeden dann die Differenz zum Vorgängerbild und nimmt dann meistens im einfachsten Fall den, der die geringste Differenz hat. Das ist ein Algorithmus. Das ist nicht der beste, denn den besten kriegt man nämlich dann, wenn man dann noch ein bisschen quasi in die Rechnung mit einbezieht, wie denn dann das kodierte Bild aussehen würde. Ob das denn dann auch wirklich besser wird. Es ist nämlich nicht immer so, dass das mit der kleinsten Differenz wirklich der beste Motion-Vektor ist. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Noch eine Frage hier? Erstmal hier.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Verfahren zur Bewegungserkennung vielleicht
auch so eine Art Phasenkorrelation?
Genau. Genau. Da war die Frage, ob es Verfahren zur Bewegungserkennung mittels Phasenkorrelation gibt. Exakt. PPC ist exakt eines dieser Verfahren, die auch benutzt werden können. Wobei PPC den kleinen Nachteil hat, dass es sich verrückterweise weniger gut für diese Geschichten eignet, für die Videokodierung, als vielmehr, um wirklich die echte Bewegung im Bild zu tracken. Das muss nicht immer korrelieren. Es kann mitunter echt günstiger sein, einen völlig falschen Vektor eigentlich anzunehmen, der sich allerdings für die Kodierung besser eignet. Klassisches Beispiel dafür ist, wenn ich irgendwelche periodischen Strukturen habe. Ich habe meinetwegen, habe ich eine Szene in Frankfurt aufgenommen, da ist die Skyline, da sind ganz viele Hochhäuser und die Hochhäuser haben kleine Fenster. Wenn ich jetzt die korrekte Bewegung an der Stelle ermitteln würde, das ist gut, die könnte ich vielleicht rauskriegen, aber vielleicht ist es für die Codierung sogar besser, wenn ich jetzt sage, na gut, das eine Fenster, das kann ich ja im Prinzip codieren, indem ich einfach so tue, als würde es aus dem anderen Fenster herauskommen, aus dem Nachbarfenster, was genauso aussieht. Das hat mit der echten Bewegung nichts zu tun. Aber es wäre eventuell für die Codierung geeigneter. Also deswegen ist das halt, also Encoderbau ist generell, das ist eine Wissenschaft, die kann man sehr aufwendig betreiben. Die Frage ist noch aktuell.
Bewegungsvektoren sind die Teil von Radiostrom,
dann ist der genau. Ding oder die erraten? Genau, die Antwort hier drauf ist, die Bewegungsvektoren werden mit in den Datenstrom einkodiert. Der Decoder kriegt die im Prinzip auf dem Silbertablett serviert. Frage war, ob die Bewegungsvektoren für jeden 8x8-Block einzeln ermittelt werden. Erstens 16x16, das passiert bei MPEG 1 auf Makroblock-Ebene. Und ich sag mal so, rein von der Bitstrom-Syntax her gibt es da keine Einschränkung. Da kann jeder Makroblock einen völlig wilden Bewegungsvektor haben. Der Encoder natürlich wird versuchen, möglichst viel aus der Historie abzuleiten, also dass die schon miteinander was zu tun haben. Es ist ja in der Praxis auch so. Oder? Hier in dem Fall hat sich das ganze Bild im Wesentlichen ein bisschen bewegt, bis auf den Reiter, der hat sich halt in einer anderen Geschwindigkeit bewegt. Aber tatsächlich gibt es da erstmal von der Bitstrom-Syntax her keine Restriktion. Und der Encoder, na gut, es steht ihm frei, irgendwie das Gesamtbild zu analysieren und dann irgendwie seinen Schlüssel draus zu ziehen oder wirklich für jeden Block einzeln anzugehen. Generell, die ganzen Standards, alle MPEG-Standards, schreiben nur den Decoder vor. Im Prinzip beschreibt so ein Standard, okay, hier ist der Bitstrom und wie mache ich da die rekonstruierten Pixel raus? Der Encoder ist vollständig undefiniert, der Prinzip, da steht nur da, na gut, der Encoder muss etwas sein, was dann halt hier diesen Bitstrom generiert. Also da hat man alle Möglichkeiten der Welt. Ja, okay, nächster Punkt, sogenannte B-Frames. Das ist noch ein dritter Frame-Typ, den man zusätzlich zu den I- und P-Frames hat. Und zwar, eigentlich eine verrückte Sache, die nennt man Bidirectional Predicted Frames, weil sie nämlich den Unterschied zum vorherigen und nächsten Frame kodieren. Verrückte Sache, man setzt sich im Prinzip mit so einem B-Frame zwischen zwei benachbarte I- oder P-Frames, also dieser hier zum Beispiel, der hat links und rechts jeweils einen P-Frame als einen Nachbarn sozusagen und kodiert den Unterschied zu beiden sozusagen. Man setzt sich im Prinzip dazwischen. Selber allerdings werden die P-Frames nicht wieder als Referenz benutzt. Man packt da typischerweise so 2 bis 3 dazwischen, ne, zwischen jedes P-Frame und dann, warum macht man das? Die Idee ist im Prinzip, dass man wieder höhere Codiereffizienz kriegt. Ganz einfach deshalb, weil man hat in diesem P-Frame, der wird dadurch ein bisschen größer, weil er einen größeren zeitlichen Unterschied überwinden muss sozusagen. Aber der B-Frame wieder kann relativ klein werden, weil er sich nämlich ein bisschen entscheiden kann, ob er jetzt mehr dem Vorgängerbild folgt oder dem Nachfolgebild. Also meistens ist es ja so, dass so ein B-Frame oder dass ein Bild in der Mitte der Sequenz in gewissen Bereichen Ähnlichkeiten zum Vorgängerbild hat und in gewissen anderen Bereichen Ähnlichkeiten zum Nachfolgerbild. Und das kann man damit relativ effizient kombinieren. Ich komme da gleich noch ein bisschen dazu, wie das genau im Encoder gemacht werden kann, wie er sich da entscheiden kann.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Unterschiede zwischen den Unterschieden vielleicht auch geringer sind, als wenn ich halt Unterschiede zwischen zwei Bildern
Die Frage war, ob die Unterschiede zwischen den Unterschieden geringer sind, als wenn ich den Unterschied zwischen zwei Bildern betrachte. So ungefähr in diese Kerbe schlägt das auch. Dass ich hier sozusagen so ein bisschen genau diesen Aspekt so ein bisschen abfangen kann. Also es ist nicht exakt das, aber so in die Richtung geht das. Erstmal generell, was hat das jetzt für Auswirkungen, wenn ich diese B-Frames habe im Datenstrom? Naja, ich komme noch schneller zu beliebigen Bildern. Wenn ich den Frame haben will, dann muss ich ja nur noch nicht mehr jeden B-Frame dekodieren, sondern nur noch die umliegenden bis zum nächsten. Super. Weil wenn so ein B-Frame mir kaputt geht, dann ist egal, weil der hat ja keine weiteren, es gibt ja keine Frames, die auf diesen B-Frame wiederum aufbauen. Insofern habe ich da kein Problem mit. Der Nachteil natürlich ist, das ist für Entwickler von Decodern besonders lustig, die Codierreihenfolge entspricht nicht mehr der Anzeigereihenfolge. Ne? Wenn ich jetzt diese Sequenz habe, I, B, B, P, B, B, P, dann ist es nicht so, dass der I-Frame kommt und dann der B-Frame. Nein, im Datenstrom steht erst der I-Frame, dann der P-Frame hier, dann diese beiden B-Frames dazwischen, dann der übernächste P-Frame, dann wieder diese beiden Bs dazwischen und so weiter. Das ist also ein bisschen, da kriegt man mitunter Knoten im Kopf, das kann ich aus Erfahrung sagen. Und es ist auch so, es gibt so ein bisschen Kritik von einigen Experten, dass sie sagen, naja, das, was hier in diesen B-Frames drinsteht, dadurch, dass wir es nicht weiter als Referenz für Nachfolgebilder benutzen, ist es ja eigentlich, dass es das Bild Bits verschwenden. Die können wir genauso weglassen. Ist so ein bisschen so eine ketzerische Darstellung, also mag man so stehen, wie man will. Weiterer Nachteil ist natürlich auch, naja, die Komplexität des Algorithmus ist komplizierter, wie ich gerade schon sagte, man kriegt mit unseren Knoten im Kopf. Und natürlich braucht man im Encoder und Decoder auch ein bisschen mehr Speicherplatz, man muss ja noch ein weiteres Referenzbild vorhalten. Und man hat auch mehr Bandbreiten, Speicherbandbreiten, die man berücksichtigen muss, wenn man jetzt mal wirklich an so einen Echtzeit-Decoder denkt. Ja, jetzt komme ich dann noch dazu, was ist denn eigentlich in so einem B-Frame eigentlich los? Wenn ich jetzt für jeden Makroblock einzeln, kann der Encoder sagen, naja, ich nehme bei P- und B-Frames die Prädiktion aus dem vorhergehenden I-Frame oder P-Frame, je nachdem, was es ist, natürlich mit Motion Vector jeweils. Bei B-Frames kann der auch sagen, nein, ich möchte hier bitte für diesen Makroblock, dass du mir in den nächsten, in den folgenden I- oder P-Frame reingehst und da mit Motion Vector dir was rausholst. Ich kann bei B-Frames außerdem sagen, dass ich eine Mischung haben möchte, dass ich im Prinzip zwei Motion-Vektoren habe. Ich nehme ein Stückchen aus dem Folgebild raus, ich nehme ein Stückchen aus dem letzten Bild raus und mische das zusammen. Das ist auch, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt an so einen Fade-Out-Effekt denke am Ende des Films, kann ich das zum Beispiel sehr effizient nutzen. Ich habe im Prinzip zwei Bilder, das eine ist das hellere, das andere ist das dunklere und durch Mischen kriege ich halt genau das, was dazwischen liegt. Der Encoder kann natürlich auch sagen, auch obwohl es gerade ein P- oder B-Frame ist, kann er sagen, Moment, ich habe jetzt für diesen Block leider überhaupt keinen gescheiten Motion-Vektor gefunden. Das wäre jetzt völliger Quatsch, wenn ich den jetzt als normalen P-Makroblock kodiere. Ich möchte bitte diesen Makroblock intrakodieren. Kann er auch wählen. Und er kann sagen, naja, also dieser Makroblock, der ist total super. Ich habe denselben Motion-Vektor wie den, ich habe denselben Motion-Vektor gefunden wie im letzten Makroblock und ich habe keine Differenz gefunden von meiner Vorhersage zum echten Bild. Also skippe ich den. Ich sage dem Decoder damit, okay, pass mal auf, wie gesagt, nimm den letzten Motion-Vektor, sag einfach, dass das Residual, also die Differenz zum echten Bild ist null und mach. Und tatsächlich ist es so, dass in einem echten Datenstrom wahnsinnig viele Skip-Makroblöcke drin sind. Und mit neueren Standards sogar noch viel mehr. Also in so einem typischen H264-Strom in mittlerer Qualität, da ist es so, dass fast alle Makroblöcke geskippt sind, weil diese Prädiktion in späteren Standards so ausgefuchst ist, dass sie eigentlich fast immer genau das trifft, was im echten Bild auch passiert. Ja, genau. Also wir hatten ja am Anfang gesagt, okay, wir haben diese Quantisierungsmatrix mit diesen magischen Werten aus dubiosen Quellen. Aber wenn wir jetzt die eigentlich ansetzen, könnten wir im Prinzip ja nur das machen, was man bei JPEG hat. Ne? Bei JPEG kennt man es ja, man stellt irgendwie eine Qualität ein und lässt sich überraschen, wie groß das Bild am Ende wird. Das ist natürlich jetzt für Videokompression nicht so ganz opportun, weil da möchte ich ja eigentlich eher sagen, na hier, mein Video soll bitte schön so und so viele Megabit pro Sekunde haben. Ich möchte das ja irgendwie über einen geeigneten Transportweg auch irgendwie übertragen. Also muss ich irgendwie eine Möglichkeit haben, diese Quantisierung zu steuern. Und dazu gibt es bei MPEG einen sogenannten Wert, der heißt Quantizer Scale. Da gibt es auch, bei MPEG gibt es wie bei JPEG, im Header steht eine Quantisierungsmatrix. Da gibt es auch einen Standardwert für. Der sieht nicht ganz so aus wie der von JPEG, aber auch ähnlich. Und statt diese Quantisierungsmatrix zu benutzen, wird in jedem Makro, wird im Prinzip benutzt die Quantisierungsmatrix mal Quantizer Scale. Das kann 1 sein, das kann ein bisschen mehr sein, das kann ein bisschen weniger sein, je nachdem, wie der Encoder sich gerade entscheidet. Und er kann auch dieses Quantizer Scale für jeden Makroblock ändern. Der kann also jetzt auch innerhalb eines Bildes sagen, die Stelle, die sieht mir wichtig aus, die möchte ich jetzt bitte schwächer quantisieren, da möchte ich jetzt mehr Qualität drin haben und dafür da hinten, der Hintergrund, dafür ist mir scheißegal, los, Quantizer hochstellen und da gehen halt viel mehr Bits verloren, ich spare also Bandbreite. Damit kann man das sehr feingranular steuern. Ja, genau, so DC Prediction hatte ich schon mal erwähnt, das wie bei JPEG, ne, man nimmt den DC-Wert vom letzten Block und Motion Vector genauso, der wird nicht direkt kodiert, sondern als Differenz zum letzten Block. Ich habe also nicht den gesamten Motion Vector hin, sondern immer nur die Differenz, weil sich im typischen Bild halt das relativ wenig ändert über den Bildinhalt hinweg. Weil halt meiste Bewegungen doch meistens großflächig sind. Ja, genau. Wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen angekündigt, so eine typische Sequenz von Bildern fängt ja immer so an. IBB, PBB, PBB zum Beispiel. Und diese ganze Sequenz nennt man eine GOP. Eine GOP ist nämlich genau das Stück von einem iFrame bis zum nächsten. Das ist typischerweise so eine halbe bis eine Sekunde lang. Ne? Besteht, wie gesagt, aus genau einem iFrame und einem Haufen P- oder B-Frames. Das ist jetzt so mal das typische Beispiel. Der Encoder könnte natürlich auch sagen, ja, ich mache jetzt mal eine kürzere GOP, weil jetzt ist plötzlich ein Szenenwechsel gewesen. Ne? Dann bringt es ja gar nichts, jetzt hier mitten bei einem B-Frame eine neue Szene anzufangen. Da kann ich auch genauso das Ding abhacken und einen neuen iFrame schicken, weil dann meine ganzen Prädiktionen sind, dann nehme ich eh hin, wenn ich da eine neue Szene habe. Deswegen ist es halt so, dass ich, wenn ich jetzt MPEG-Video schneiden möchte, ohne dass ich Bilder neu kodiere dabei, kann ich eigentlich nur an diesen GOP-Grenzen schneiden. Weil wenn ich jetzt mittendrin anfange, naja, dann müsste ich im Prinzip Bilder neu kodieren, damit ich irgendwie da wieder zur Rande komme. Na, ist auch Quatsch. Weiterer Punkt ist, dass die Frames wiederum unterteilt sind, und zwar in sogenannte Slices. Der Begriff wird uns noch mehrfach begegnen. Die dienen im Prinzip in erster Linie der Fehlerrobustheit. Eigentlich, wenn man sich so vorstellen kann, so ein Slice ist eigentlich so eine Art Container für eine gewisse Anzahl von Makroblöcken. Da steht davor ein sogenannter Startcode vor jeder Slice, auf den man sich relativ leicht einsynchronisieren kann. Also das ist meistens so 00001. Also 3 Byte, und wenn man dann irgendwann sich, meinetwegen, weil mein Paketverlust aufgetreten ist, ist meine Videosequenz kaputt, kann ich mich immer noch auf die nächste Slice aufsynchronisieren und dann zumindest ab dieser Stelle des Bildes wieder weiter dekodieren, ohne dass was passiert ist. Dann gehen mir halt ein paar Makroblöcke kaputt, aber danach ist alles wieder gut. Sieht man auch, wenn man schlechten Fernsehempfang hat, mit Digitalfernsehempfang, dann sieht man da meistens, dass dann halt so ein Streifen im Bild ist, so kleine Streifen, die dann halt kaputt sind, aber in der nächsten Bildzeile ist wieder alles gut. Und genau das passiert, wenn so eine Slice kaputt ist. Ja, das ist eigentlich schon MPEG 1 gewesen. MPEG 2 ist ein relativ kleiner Schritt dem gegenüber. Das ist auch, wie man sieht, nicht so viel neuer. 1994 standardisiert, da war halt das erklärte Ziel, okay, wir wollen jetzt Fernsehqualität erreichen. Wir möchten 720 mal 576 Pixel, 25 Frames pro Sekunde und das bei so 2 bis 8 Megabit. Das ist wirklich das Verfahren, was heutzutage im digitalen Fernsehen zum Einsatz kommt, was auf der DVD zum Einsatz kommt und sogar auf der Blu-ray-Disc noch, anfänglich benutzt wurde. Inzwischen spielt es da keine Rolle mehr. Es ist abwärtskompatibel zu MPEG 1, man hat also im Prinzip auf MPEG 1 aufgebaut und die Syntax an einigen Stellen erweitert, aber nicht irgendwie das Rad neu erfunden und ein MPEG 2 Decoder kann dadurch per Definition auch MPEG 1 dekodieren. Die große Neuerung von MPEG 2, weil man halt wirklich Broadcast-Signale encodieren wollte, ist, dass man Interlaced-Video unterstützen musste. Das ist halt auch wieder so eine historische Altlast, ne? Wenn man jetzt... Man hat halt nicht einfach 25 Bilder pro Sekunde, sondern was man eigentlich hat, sind 50 sogenannte Fields, Halbbilder pro Sekunde. Also wenn ich jetzt so ein Bild habe, wo sich hier was bewegt, dann habe ich im Prinzip halb so viele Zeilen in einem Field und halb so viele Zeilen im anderen Field. Wenn ich mir dann das gesamte Frame angucken würde, sähe das bei dieser Bewegung hier so aus. Ich kriege also sowas wie Kammartefakte rein. sieht man vielleicht auch mal, wenn man wirklich jetzt bei einigen Geräten oder bei einigen Playern so ein Bild aus dem Fernsehen, so eine Videosequenz aus dem Fernsehen stoppt, dann sieht man die auch noch, dann bleiben die einfach stehen. Dann sieht man im Prinzip zwei Fields als ein Frame ineinander gewoben. Das Problem ist, wenn ich jetzt versuche, das hier zu kodieren, kann ich machen, rein technisch natürlich möglich, aber diese CAM-Artefakte hier haben einen Nachteil. Die sind extrem hochfrequent. Und wenn ich die jetzt irgendwie anfange, mit meiner DCT da irgendwie zu kodieren, dann muss ich da extrem viele Bits spendieren, dass da noch was Gültiges rauskommt. Das Problem ist, dass diese CAM-Artefakte, die DCT ist ja so gebaut, dass sie im Prinzip alles wegschmeißt, was der Mensch nicht sehen kann. Nun, diese CAM-Artefakte sind für die Menschen sogar eher störend. Insofern ist die DCT natürlich total erpicht drauf, diese CAM-Artefakte zu entfernen. Aber das Problem ist, dass diese CAM-Artefakte ja Auswirkungen haben auf die zeitliche, auch in zeitliche Richtung, nicht nur in räumliche Richtung. Man kriegt dann so ein ganz komisch, verschmiert, verwaschenes Bild. Das ist extrem schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall, also im Prinzip Ergebnis ist, man kann ein Interlaced-Video nicht progressiv, also Standard als ein Frame kodieren. Also rein technisch kann man es, aber es ist Nonsens, man hat nichts davon. Man muss sich also was überlegen, wie man das Ganze effizient hinkriegt. Und da, wie gesagt, das genau ist bei MPEG 2 geschehen. Man hat im Prinzip gesagt, okay, es gibt zwei Typen von Bildern. Es gibt Frame Pictures, das sind die Vollbilder aus diesen zwei verwobenen Halbbildern. Das wäre das kaputte Bild, was wir auf der letzten Folie rechts gesehen haben. Und es gibt Field Picture. Das ist im Prinzip, dass man das Bild zerlegt in zwei Bilder mit jeweils halber Höhe und die nacheinander kodiert. Das dient zum Beispiel dazu, so ein Frame Picture kann ich nehmen, wenn das Bild steht. Dann ändert sich nicht viel. Ich habe vielleicht keine CAM-Artefakte und sowas im Bild. Ich kann also die volle Auflösung nutzen. Wenn sich hingegen viel bewegt, würde ich wahrscheinlich eher ein Field Picture nehmen, weil sich zwischen diesen beiden Fields so viel ändert, dass es sinnvoller ist, die als zwei niedriger aufgelöste Bilder zu kodieren. Der Encoder hat aber zudem noch die Möglichkeit, sich für jeden Makroblock so ein bisschen anders zu entscheiden. In einem Frame Picture zum Beispiel kann er für jeden Makroblock sagen, okay, das kodiere ich jetzt wie Frame. Das ist der MPEG-1-Modus sozusagen, ne? Ganz klassisch. Ich kann aber auch sagen, ich encodiere diesen Makroblock im Modus Field. Dann nimmt er diesen Makroblock gewissermaßen auseinander, nimmt die ungeraden Zeilen, kodiert die, nimmt die geraden Zeilen und kodiert die und trennt das sozusagen an der Stelle auf, sodass die sich halt nicht gegenseitig beeinflussen können. In Field Pictures gibt es den Field-Modus. Das ist im Prinzip so ähnlich wie der MPEG-1-Modus, nur dass er halt auf diesen Field Pictures operiert. Da gibt es einen sogenannten 16x8-Modus, komme ich gleich zu. Und beide können auch Dual Prime, auch das erkläre ich gleich noch. Und für jeden Makroblock kann er noch eine spezielle modifizierte DCT auswählen. Kommen wir mal ein bisschen ins Detail, was das bedeutet. Habe ich schon gesagt, Frame Prediction ist klassisch. Bei Field Prediction, wie gesagt, nimmt er den auseinander und kriegt auch ein Effekt ist der, dass dann dadurch, dass ich das Ganze zerlegt habe, den Makroblock zerlegt habe in zwei Subblöcke, habe ich auch zwei Motion-Vektoren, nämlich einer für das eine Field und einer für das andere Field. Brauche ich auch. Nur in B-Frames habe ich dann dementsprechend sogar vier Motion-Vektoren, nämlich eines Field vorwärts, ein Field rückwärts, zweites Field vorwärts, zweites Field rückwärts. Die Motion-Vektoren, das ist auch noch so ein Punkt, die dürfen auch die erhalten so eine Kennung, wo man erkennen kann, in welches Field des Referenzbildes sie zeigen. Das bedeutet, ich kann also sagen, dieser Motion-Vektor zeigt in das Vorgängerbild ins gleiche Field oder aber ins andere Field. Was dann sinnvoll ist, wenn ich wirklich so eine richtig flüssige Bewegung habe, wo es sinnvoller ist, eventuell aus dem Bild von einer 50. Sekunde vorher Informationen rauszunehmen und nicht aus einer 25. Sekunde vorher. Ja, bei Field Picture Prediction, auch da wieder, ne, ja, Field Prediction hatte ich schon gesagt, ist das gleiche wie bei MPEG 1. Bei 16x8, naja, da muss man sich jetzt vorstellen, wenn ich jetzt diese Field Prediction mache oder ein Field Picture habe, dann kodiere ich ja nach wie vor Makroblöcke, die 16x16 Pixel groß sind. Dadurch, dass ich allerdings mein Gesamtframe zerlegt habe in zwei solche Field Pictures, habe ich im Prinzip jeweils in jedem dieser Field Pictures 16x16 Pixel große Makroblöcke kodiert, aber im Gesamtbild, wenn ich die dann wieder zusammensetze, hätte ich im Prinzip so eine Art Makroblock, Pseudo-Makroblock, der 16x32 Pixel groß ist. Und das ist dann ein bisschen ungenau. Da kann ich ja nicht allzu genaue Motion-Vektoren vorgeben. Und deswegen teilt man den Makroblock einfach vertikal in zwei Hälften. Ich kann also für die obere Hälfte und für die untere Hälfte einen eigenen Motion-Vektor vorgeben. Das steckt da einfach dahinter. Und naja, das Verrückteste, und das, was den Leuten, die dann einen MPEG-2D oder Encoder implementieren müssten, die meisten Kopfschmerzen bereitet, ist dann Dual Prime oder Differential Motion Compensation. Das ist was ganz Verrücktes. Da gebe ich jedem Makroblock oder gebe ich dem Makroblock zwei Motion-Vektoren mit. Und zwar der eine zeigt in das letzte Frame im selben Field und dann noch einen zweiten Motion-Vektor, den Differential Motion-Vektor, der in das letzte Frame im anderen Field zeigt. Ich habe also das ist ein ziemlich verworrenes Konzept, das dient im, und die, genau, diese beiden Prädiktionen, die werden vermischt. Jetzt mag man sich fragen, wozu ist das gut? Die Frage ist berechtigt, weil es gibt tatsächlich sehr viele Kritiker, die meinen, ey, dieses Komplexitätsmonster hätte man locker rausnehmen können und es hätte nicht viel geschadet. Es ist tatsächlich auch so, dass kaum ein Encoder diese Differential Motion Compensation ernsthaft benutzt, weil es ist einfach, da wollte jemand sein Patent durchdrücken. Generell auch das wieder so eine kleine Anekdote. Sehr viel bei diesen Videostandards kommt einfach dadurch, also viele Stellen, wo man sich fragt, was soll denn das jetzt hier, wozu ist das denn gut, kommen dadurch zustande, dass halt irgendwelche Firmen was erfunden haben, was sie total toll finden, was eigentlich niemandem nützt, aber sie drücken es halt irgendwie bei den Standardisierungsthemen in den Standard durch. Damit muss man dann leben, wenn man das mal implementiert. Ja, dann genau, dann gibt es hier noch diese Interlaced DCT und das ist ein einfaches Konzept. Wenn ich jetzt hier so einen Block habe, so ein 16x16 Block, dann wird einfach, bevor ich die DCT mache, der nochmal von Frame nach Field umgetauscht und dann erst die DCT angewendet. Das dient dazu, wenn ich jetzt hier noch irgendwie so solche Mausezahn, solche Kamm-Artefakte drin habe, habe ich die dann hier spätestens nicht mehr drin und meine DCT kann die auch nicht kaputt machen. Das ist dann, ja, genau, relativ easy. Ja, was es auch noch gibt, genau, bei MPEG-2 ist es halt so, dadurch, dass ich halt diese Reduktion der Auflösung habe in der vertikalen Richtung, ist es mitunter nicht mehr optimal, einfach hier die gute alte Zickzack-Scan-Sequenz zu nehmen. Da kann es mitunter anderen besser sein, wenn ich meine Koeffizienten in einer anderen Reihenfolge, die ein bisschen wirr aussieht, auslese. Das ist einfach nur so eine Sache, das hat man mal empirisch rausgefunden und das ist halt auch nur noch so ein kleines Extra. Ja, über die nächsten Folien werde ich mal ein bisschen schneller drüber gehen, weil das ist jetzt wieder so ein Feature. MPEG 2 hat eigentlich Methoden, die Modi zur sogenannten Scalability. Die Idee dahinter ist relativ nett. Und zwar kann ich damit es hinkriegen, dass ich sage, ich kodiere jetzt einen Datenstrom und meinetwegen in Standardauflösung und ich möchte dann noch einen zweiten Datenstrom haben, der hat eine höhere Auflösung oder der hat mehr Bilder pro Sekunde oder der ist nicht ganz so stark quantisiert. So dass ich halt sagen kann, okay, ich kann diesen einen Datenstrom, den Basisdatenstrom, einen normalen Decoder schicken und derjenige, der jetzt mehr Kapazitäten hat, der kriegt dann halt den Deluxe-Datenstrom sozusagen. Da gibt es mehrere Modi dafür. Bei Spatial Scalability ist die Idee halt die, dass man ein Basisbild encodiert, ganz normal. Im Encoder wird das dann hochskaliert und es wird im Prinzip die Differenz zum hochauflösenden Bild gebildet im Encoder und kodiert. Und der Decoder macht das Ganze wieder rückgängig. Das ist so die Grundidee, um halt die Auflösung zu ändern bei der Scalability. Ja, bei Data Partitioning, da, ja, okay, also ich gehe jetzt mal nicht im Einzelnen drauf ein. Diese Modi zielen jetzt darauf ab, die Qualität ein bisschen in zwei Scheiben zu zerlegen, dass ich also niederqualitativen und hochqualitativen Strom habe. Und schließlich gibt es Temporal Scalability, das ist wieder etwas einfacher zu verstehen. Ich habe in meinem Baselayer Bilder, wie auch immer geartet. Ich habe jetzt hier mal nur IPPP genommen, könnte aber auch B-Bilder sein. Und im Enhancement Layer, also diese Extra-Stufe da, da kann ich im Prinzip jetzt sagen, ich kodiere jetzt immer B-Bilder zwischen zwei Referenzbildern aus diesem Base-Layer und kann damit meine Framerate im Prinzip erhöhen. Ja, wie gesagt, das ist alles so, man hat das mal definiert, ist schön, wird in der Praxis aber nicht benutzt, spielt also erstmal so keine Rolle, können wir wieder vergessen. Problem bei MPEG 2 ist, dass es halt diese ganzen Features da unterstützt, die kein Encoder oder Decoder jemals beherrschte oder beherrschen wird. Deswegen hat man gewisse Untermengen von dem Standard spezifiziert, um dann zu sagen können, okay, dieser Decoder oder Encoder, der kann jetzt zwar nicht MPEG 2 in voller Schönheit, aber er kann zumindest ein gewisses Profile. Das ist eine gewisse Untermenge von Features. Oder er kann ein gewisses Level. Das sind so Parameter wie Bildgröße, Bitrate, wie viele Makroblöcke pro Sekunde etc. Und ja, typischerweise bei MPEG-2 muss man im Prinzip wissen, wenn man jetzt so typisches SD, also standardaufgelöstes MPEG-2 hat von der DVD oder beim standardaufgelösten digitalen Fernsehen, ist das Main Profile at Main Level. Das ist halt das typische, hier so knapp 10 Megabit, PAL-Auflösung und so weiter. Hier habe ich es dann nochmal aufgelistet. Es gibt noch ein Simple Profile, benutzt keiner. Main Profile ist halt das Wichtige. Die anderen benutzt auch keiner. Und Levels gibt es halt auch, das Main Level ist halt das für SD und für HD. Es gibt sogar ein Level für HD, nämlich das High Level. Auch das, ja, hatte mal eine gewisse Relevanz, inzwischen eigentlich nicht mehr. Genau, bei MPEG-2 muss man auch wissen, dass es nicht nur definiert hat, wie das Video zu kodieren ist, sondern es ist eigentlich eher das erste Mal, dass man so ein Rundum-Glücklich-Paket geschnürt hat. Das Video an sich, wenn man das jetzt kodiert, kriegt man erstmal ein ES, ein Elementary Stream. Das ist ein einzelner Video oder kann auch Audiodatenstrom sein. Wenn man den jetzt irgendwie auf einem Speichermedium transportieren möchte, kann man sich entscheiden, dass man, den kann man erstmal zusammenfassen zu einem Packetized Elementary Stream. Da zerhacke ich diesen Elementarstrom in Pakete und gebe denen noch Timestamps mit, damit man genau weiß, wann dieses Bild zu dekodieren ist und anzuzeigen ist. Und weiterhin kann man das dann wieder zusammen multiplexen zu einem Programmstream und Transportstream. Das ist dann wirklich, dass ich dann meinen Videostrom habe, unten meinen Audiostrom dazu, vielleicht auch mehrere Audioströme, vielleicht noch Videotext dazu, vielleicht auch noch mehrere Programme in einem. Und da gibt es zwei Varianten. Der Programmstrom, der hat eine variable Paketlänge, relativ groß, so das ist für die DVD gedacht. Und TS, das ist das Format, was heutzutage viel verbreiteter ist. Da sind die Pakete konstant 188 Byte lang. Und das wird zum Beispiel benutzt bei DVB und auch auf der Blu-ray-Disc. Und dieses Format, dieses Programmstrom- und Transportstromformat von MPEG-2 ist so flexibel, dass man es auch später für H.264 und andere Standards weiter benutzt hat. Hier gab es eine Frage.
Es wird ja häufig bei DVB-T4 Fernsehkanäle in einem
genau.
Genau. Ist das mit der Verwendung dieses Programms?
Genau. Genau. Die Frage war, dass. Die Frage war, wie es denn realisiert ist, dass bei DVB zum Beispiel mehrere Programme in einem Container liegen. Genau das ist eine der Funktionen, die der Transportstrom leistet. Und das wird auch benutzt. Also im Prinzip auf dem Satelliten oder per DVB-T. Im Prinzip DVB-T und DVB-S sind Standards, die schreiben vor, wie man einen MPEG-2-Transportstrom auf den Satelliten oder auf die Antenne kriegt. Und alles Weitere, nämlich dass dann mehrere Programme in jedem Bouquet drin sind und so weiter, das ist alles auf MPEG-2-Programmstrom oder MPEG-2-Transportstromebene. So, MPEG-2. Man sieht ja oben ja schon, es gibt MPEG-2 und es gibt MPEG-4. Was ist mit MPEG-3? Ja, MPEG-3 gibt es nicht. MPEG-3 hat man sich mal gedacht, das ist dann, da machen wir dann MPEG-2 HD-fähig und hat festgestellt, wieso? MPEG-2 ist HD-fähig, da kann man HD mitmachen. Deswegen hat man es einfach dann quasi gecancelt. Was MPEG-3 übrigens nicht ist, ist MP3. MP3 hat mit MPEG-3 nichts zu tun. Das ist wirklich MP3 ist der Name für MPEG-1 Audio Layer 3. Also, weil das so eine häufige Verwechslung ist an der Stelle. Was es allerdings ein richtiger neuer Videostandard ist, ist MPEG-4. Der ist lange gereift. 1994 hat man direkt nach MPEG-2 angefangen damit. 2000 ist es dann standardisiert worden. Das war der erste Codec, den man zur ersten Software realisiert hat, weil die Prozessoren damals schon schnell genug waren. Man hat damals angefangen und gedacht, ja, das ist jetzt hier für Low-Bitrate, so Videotelefonie, aber eigentlich kann man den für alles Mögliche benutzen. Und ist auch der erste Codec, der wirklich Long-Gops so richtig vorantreibt, dass man also wirklich solche Group of Pictures, die sonst hier eine halbe Sekunde lang waren, plötzlich über Dutzende von Sekunden erstreckt. Dass dann wirklich von einem Szenenwechsel zum nächsten in meinem Film mitunter gar kein neues iFrame kommt, sondern dass die dahin plätschern. Ja, in diesem Zusammenhang mit MPEG-4 muss man mal kurz DivX erwähnen. DivX hat eine interessante Historie, und zwar hat 1999 Microsoft, die auch MPEG-4 mitentwickelt haben, ein Videocodec mit dem Namen MS-MPEG-4 auf den Markt gebracht. Das war so eine Vorversion von MPEG 4 und na, für damalige Zeit war das eine geniale Bildqualität, die man mit diesem Codec erreichen konnte. Allerdings hat Microsoft damals gesagt, na, nee, also wir wollen nicht dieses alte AVI-Format unterstützen, was jeder benutzt, sondern wir möchten unser eigenes neues Format pushen und deswegen konnte dieser Codec nicht in AVI eingebunden werden, bis ein Hacker aus Frankreich genau diese Restriktion aus diesem Programm entfernt hat und damit halt es möglich gemacht hat, den damals so populären AVI-Dateien halt diesen Codec zu benutzen. Hat das Ding allerdings umbenannt in DivX mit Smiley 3.1. DivX ohne Smiley war übrigens mal so ein Projektname von der Industrie. Die wollten so eine Art selbstzerstörende DVD machen, die dann noch ein paar Mal abspielen nicht mehr funktioniert. Hat sich erledigt, gab es da nicht. Ja, es gab Versuche zu diesem Thema, so eine Art selbstverständliche DVD zu machen, aber das hat sich irgendwie meines Wissens nicht durchgesetzt. Genau. Sollte sich chemisch zersetzen. Genau. Das war die Idee dahinter, aber wie gesagt, das kam nicht, aber der Hacker, der diesen Microsoft-Codec modifiziert hat, hat halt diesen Namen dann quasi wieder genommen und dann noch den Smiley reingehängt. Ja, aber das war halt alles so eine höchst illegale Angelegenheit und deswegen wollte man sich eigentlich ein bisschen auf bessere Basis setzen und hat dann das Projekt OpenDivX im Prinzip ins Leben gerufen. Das war ein Open Source Projekt, um einen MPEG 4 Decoder und Encoder zu schreiben. Hat sich dann gehalten. Es wurde dann in zwei Projekte geteilt, nämlich zum einen DivX, das normale ohne Smiley dann wieder, in Version 4 bis 6, das ist ein richtiges kommerzielles Produkt, gibt es auch heute noch. Und Xvid, also einfach DivX rückwärts, das ist ein Open-Source-Projekt, auch das gibt es heute noch, ist einer der besten MPEG 4 Encoder, die man kaufen kann. Und was so ein bisschen eine verrückte Geschichte ist, es gibt ja DVD-Player, die DivX abspielen können, obwohl es eigentlich keinen legalen Content im DivX-Format gibt. Da hat sich doch irgendwie mal die Industrie mal nicht durchsetzen können. Na gut, MPEG 4 ist eigentlich, ich verkaufe sie als Videocodec, aber eigentlich ist es Quatsch. MPEG 4 ist viel mehr. Da haben sich Universitäten dran gütlich getan, alles rein zu definieren, an was sie jemals geforscht haben. Und deswegen kann man die Szene in mehrere Objekte zerlegen, die teilweise transparent sein können. Da gab es dann so schöne Beispielbilder, wo dann der Nachrichtensprecher von der Tagesschau von der Szene losgelöst ist und einzeln kodiert wird, weil das doch viel effizienter ist, als die ganze Szene zu kodieren. Und haufenweise so ein Kram benutzt keine Sau. Was im Prinzip ist, es gibt sogenannte Video Object Planes. Eigentlich können es mehrere sein. Was man im Prinzip benutzt ist, dass man genau eine Video-Object-Plane hat, die auch nicht, das wäre nämlich auch möglich gewesen, nicht transparent ist und einfach das Video darstellt. Gott sei Dank ist es so. Und dann genau das ist das, was auch unter MPEG 4 bekannt ist und verwendet wird. Eine Änderung ist, dass man diese gute alte Matrix-Quantisierung, die wir jetzt hier von JPEG bis MPEG 2 im Prinzip immer am Start hatten, nur noch optional ist. Normalerweise benutzt MPEG 4 die Quantisierung von H.263 und die ist, man höre und staune, einfach so, dass man durch einen konstanten Wert dividiert. Und zwar alle 64 Koeffizienten. Ja, 63 ohne DC, weil DC extra ist. Tatsächlich ist es so, dass das besser ist, hat sich herausgestellt. Also diese Annahme, dass die Frequenzen nach hinten steigen müssen, erwies sich nämlich für Standbilder mag das mal noch gehen. Bei Bewegtbildern ist das gar nicht mehr unbedingt so von Vorteil, deswegen hat man das rausgenommen. Der Nachteil ist, dass das Bild dadurch etwas unschärfer wird, weil man, könnte ich jetzt erklären, das glaube ich jetzt, würde glaube ich zu weit führen. Genau. Ein weiterer Punkt, der bei MPEG 4 geändert wurde gegenüber vorher, ist, habe ich vorher gar nicht erwähnt, was ist denn mit Motion-Vektoren am Rand des Bildes? Bei MPEG 1 und 2 war es einfach so, dass so ein Motion-Vektor, der durfte einfach nicht aus dem Bild rauszeigen. Das heißt, wenn ich am Rand des Bildes irgendwie einen Motion-Vektor habe, dann musste der Encoder darauf Acht geben, dass da nicht irgendwie ganz links am Bild plötzlich ein negativer Motion-Vektor auftaucht, weil der würde ja aus dem Bild rauszeigen. Darf nicht sein. Bei MPEG 4 hat man das explizit erlaubt. Und da ist es halt so ganz klar definiert, wenn jetzt ein Motion-Vektor so ist, dass ich meinetwegen aus dieser Stelle des Bildes mir meine Referenzdaten holen müsste, dann wird einfach, man sieht es hier schon angedeutet, am Rand des Bildes nach außen hin werden die Pixel wiederholt. Und das Ganze ist gerade bei Schwenks am Rande des Bildes doch um einiges effizienter. weil ich, wenn ich, im Prinzip, der Effekt war bei MPEG 2, wenn ich einen Schwenk habe, konnte ich am Rand des Bildes eigentlich gar keine Motion Estimation mehr benutzen. Die war quasi aus, weil die hätte ja gerne einen negativen Motion Vektor benutzt am linken Rand, aber es geht nicht, weil darf ich nicht. Bei MPEG 4 darf man es wenigstens und man hat dadurch eine deutlich bessere Prädiktion an der Stelle. Was man auch gemacht hat, man hat die Genauigkeit der Motion-Vektoren nochmal erhöht um Faktor 2. Die sind jetzt auf Viertelpixel oder können auf Viertelpixel genau sein. Das ist das, was man als Kupel, also Quarterpel bezeichnet. Und wenn man das macht, dann ist es so, dass man die wir haben ja einmal gesagt, die Interpolation bei MPEG 1 und 2 war so, dass wenn man zwischen zwei Pixeln zwischen zwei existierenden Pixeln ein Pixel lesen wollte, hat man linear interpoliert, einfach den Mittelwert gebildet. Bei MPEG 4 nimmt man in diesem Fall, wenn Kupel aktiv ist, so ein relativ kompliziertes 8-Tap-Filter. Das heißt, man nimmt von den Nachbarpixeln, die multipliziert man mit 160 jeweils, die Pixel daneben mit minus 48, man sieht, das hat also auch Negativanteile, dann zwei außen mit 24 und drei außen mit minus 8 und dividiert das dann entsprechend runter, dass dann wieder ein Wert rauskommt. Man hat also so ein kleines, ja, wie nennt man das, so ein Sinkfilter halt, so ein Impulsantwortfilter da reingebaut. Dadurch wird die Schärfe erhöht im Prinzip. Ist danach natürlich deutlich höherer Rechenaufwand. Deswegen gibt es auch einige Implementationen in Hardware, die zum Beispiel mit diesen Kupel-Strömen gar nichts anfangen können. Ist halt, wie gesagt, nur eine Option gewesen. Auch so eine Sache ist, dass man die Motion Vector Prediction ein bisschen verbessert hat. Ich habe ja schon gesagt, bei MPEG 2 hat man einfach den Motion Vector des letzten Bildes genommen und den als Grundlage genommen. Bei MPEG 4 ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Da nimmt man im Prinzip von den drei umliegenden Makroblöcken, die bereits schon kodiert wurden, den Motion Vector und bildet den Median davon. Und das ist eine deutlich bessere Metrik, eine deutlich bessere Approximation des Motion Vectors, wie sich herausstellte, als das vorher der Fall gewesen ist. Wenn ich am Rand des Bildes bin, denke ich mir halt hier so Nullvektor. Wenn ich am oberen Rand des Bildes bin, mache es wie bei MPEG 2. Der Vorteil ist halt einfach, dass dadurch, dass die Motion Vector Prediction damit genauer wird oder häufiger den richtigen Motion Vector trifft, ist der Unterschied meistens kleiner. Ich kann also kleinere Motion Vektoren kodieren, höhere Effizienz. Was ich auch machen kann bei MPEG 4 ist, dass ich für die Luma-Blöcke, das sind ja eigentlich 8x8 Blöcke, für jeden dieser einzelnen 8x8 Blöcke einen eigenen Motion Vector definieren kann. Also bei MPEG 1 und 2 war es halt so, da gab es ja für den ganzen Makroblock einen Motion Vector und der hat Luma genau wie Chroma gleichermaßen betroffen. Das ist bei MPEG 4 nicht mehr zwingend so. Ich kann also auch sagen, okay, dieser Block hier oben, der hat einen eigenen Motion Vector. Und bei der Prediction wurden dann auch entsprechend Regeln eingeführt, wie der dann halt aus den benachbarten Vektoren zu generieren ist. Im Fall von dem unteren rechten Vektor eines Makroblocks werden halt einfach die drei Motion-Vektoren der anderen Blöcke genommen und ein Median davon benutzt. Das dient im Prinzip einfach dazu, wenn ich jetzt eine Bewegung habe, die räumlich enger begrenzt ist, wo sich nicht das ganze Bild bewegt, sondern irgendwie zwei Objekte sich gegeneinander bewegen, hatte ich halt vorher den Effekt, dass ich halt einen ganzen 16x16-Block halt mich entscheiden musste, was ich für einen Motion-Vektor nehme. Und jetzt habe ich einfach da ein bisschen mehr Auflösung diesbezüglich. Bitte? Richtig, genau. Der Median von Vektoren. Ja, das ist, man macht den Median komponentenweise. Das ist kein richtiger Vektormedian hier an der Stelle. Also Vektormedian gibt es. Es gibt Algorithmen, ganz intuitive sogar. Aber das ist wirklich ein ganz einfacher komponentenweiser Median. Also das ist natürlich richtig. Das führt dazu, dass man sich unter bestimmten Umständen einen Vektor zusammenlügt, der keinem von diesen drei Vektoren entspricht. Nämlich dann, wenn die Komponenten da nicht richtig mitspielen. Ja, so eine Sache, das ist ein Feature, was sehr viel bringt, nämlich sogenannte Direct Mode Prediction. Da ist die Idee dahinter, dass ich ja meistens konsistente, konstante Bewegungen habe über mehrere Bilder hinweg. Ich habe also hier ein Referenzbild, hier ist das nächste P-Bild, das hat irgendwie eine konsistente Bewegung, und zwar, da zeigt der Motion Vector von meinem Makroblock. Also ich habe jetzt mal, das Ganze ist jetzt im Prinzip eindimensional dargestellt. Hier sind jetzt Frames und ich tue jetzt so, als wären die nur eindimensional. Ich habe jetzt hier einen Makroblock und der hat einen Motion Vector dahinter. Und jetzt ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit so, wenn meine Bewegung, wie gesagt, zeitlich wie räumlich relativ konstant ist, dass dann der Block an dieser, der Makroblock an dieser Stelle idealerweise Motion-Vektoren hat, die genau konsistent mit dieser Richtung liegen, die genau parallel zu dieser Richtung liegen. Und das ist das, was man im Direct-Mode ausnutzt. Man nimmt im Prinzip für jeden Makroblock den Collocated Motion-Vektor, also den Makroblock an derselben Stelle im folgenden P-Bild, holt sich davon den Motion-Vektor und skaliert den passend entsprechend der Stelle, wo der B-Frame sitzt, um da die Vektoren in der jeweiligen Richtung vorwärts wie rückwärts zu generieren. Und dadurch, wie man hier schon sieht, der Pfeil wird dann dadurch parallel. Das heißt, ich habe also ein Vektorpärchen generiert, was in dieselbe Richtung liegt und denselben Betrag auch hat, wie als wenn die Bewegung von diesem Referenzbild zu diesem P-Bild konsistent wäre. Und das ist eine sehr, sehr genaue, sehr oft zutreffende Annahme, die extrem viel Codiereffizienz gerade in B-Bildern bringt. Also heißt gerade in B-Bildern, nur in B-Bildern, weil ansonsten gibt es kein Direct Mode. Das war jetzt Quatsch. Aber genau, ja. Ja, was auch, das ist wieder so ein Punkt, der ist jetzt nicht so irre populär geworden, ist, da hat man sich auch wieder ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Und zwar, na gut, ich habe ja sehr häufig, dass sich das gesamte Bild im Ganzen bewegt. Und dazu hat man Global Motion Compensation ersonnen. Da ist es so, dass ich im Prinzip für die Bewegungsvektoren schon mal so einen Grundwert angebe, der sich ergibt dadurch, dass ich halt sogenannte Warp Points definiere. Wenn ich so ein Warp Point definiere, dann sage ich im Prinzip, okay, pass mal auf, dass dieses Bild, was ich jetzt kodieren will, ist im Wesentlichen eine verschobene Version des letzten Bildes. Also ich habe also eine Translation. Hätte man hier aufgehört, wäre alles gut gewesen, aber man hat es leider übertrieben. Man hat gesagt, na, ich kann auch zwei Punkte definieren, dann habe ich halt eine Skalierung. Mit drei Punkten könnte ich eine Rotation machen und mit vier Punkten könnte ich eine x-beliebige affine Transformation machen. Das Problem ist bloß, das Zeug da hinten ab zwei Punkte hat keiner jemals implementiert. Also kann man es praktisch nicht benutzen.
Und es ist
inklusive zwei Punkte. Also ein Punkt geht noch, weil man das nämlich emulieren kann mit Nicht-GMC. Also das hat, also die ab zwei Punkte aufwärts hat man nämlich so einen Effekt, dass dieser Bewegungsvektor für jedes Pixel definiert wird, dass jedes Pixel einen anderen Bewegungsvektor hätte. Und das ist was, also das hat keine Hardware dieser Welt jemals gemacht. Das geht dann sogar so weit, dass man, der Encoder könnte sich dann auch noch entscheiden, ob er für jeden Makroblock jetzt GMC benutzen möchte oder nicht. Also wie gesagt, kann man ignorieren. Mit einem Warp-Point geht es noch, weil dann machen die Decoder typischerweise Folgendes. Die sagen, na gut, das hat er einen Punkt angegeben, also ist das mein Grund-Motion-Vektor-Wert, weil die Warp-Points selber sind Gott sei Dank nur Viertelpixel genau. Da geht das noch, aber alles Weitere ignorieren tut nichts. Bitte?
Grundlage dafür ist aber andererseits nur Bilddatenstrom quasi als JPEG, mehr oder weniger vorkodiert oder als Rohvideo vorkodiert, da ist nicht irgendwie, man hat noch GPS-Informationen von der Kamera dabei oder.
Ach so, ja, genau. Genau, die Frage war, ob das jetzt alleine aufgrund des Bilddatenstroms generiert wird oder ob das aufgrund von irgendwelchen GPS-Daten oder sowas oder Bewegungsvektor oder Bewegungsdaten von Bewegungssensoren oder sowas abgegriffen wird. Also ich sag mal so, es wäre natürlich theoretisch möglich, dass, also jetzt auch unabhängig von dieser Global Motion Compensation, auch bei den anderen Standards wäre das ja hilfreich, so einen globalen Vektor überhaupt erstmal zu wissen, um den in Erwägung zu ziehen. Aber mir ist keine Implementation bekannt, die das macht. Also spricht nichts dagegen, aber es ist mir nicht bekannt, dass sowas gibt. Ja, eine Sache ist noch die, dass man ja, bisher hat man sich ja im Prinzip darauf besonnen, P-Bilder und B-Bilder möglichst effizient zu machen. Aber I-Bilder sind ein bisschen unter die Räder gekommen dabei. Und aus diesem Grund gibt es bei MPEG 4 AC-Prediction. Da ist die Grundidee die folgende, also dass man sagt, okay, wenn ich jetzt so einen Block habe, ist es ja relativ wahrscheinlich, dass wenn der jetzt irgendwie so einen groben Farbverlauf hat, meinetwegen von oben nach unten, dass der ungefähr derselbe Farbverlauf ist wie der vom Nachbarblock. Also kann ich mir die erste Spalte oder halt, wenn es in vertikaler Richtung, die erste Zeile der AC-Koeffizienten vom Nachbarblock nehmen und für meinen aktuellen Block als Grundlage benutzen. Das haut relativ häufig hin. Also ich gehe jetzt mal nicht so sehr an die Details an der Stelle. Bringt ein bisschen was auch für Intraframes. Man nimmt dann auch eine andere Scan-Sequenz in solchen Fällen, wenn man das macht. und hat dann ein bisschen bessere Codierung von Kanten, die einigermaßen vertikal und horizontal verlaufen. Ja, genau. Post-Processing, das ist auch eine recht interessante Sache. Eigentlich das Problem ist, wenn ich jetzt so die klassischen Videoverfahren habe, neigen die dazu, zwei Arten von Artefakten dem Bild hinzuzufügen. Nämlich zum einen Block-Artefakte, ich glaube, die hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Und zum anderen sogenannte Ringing-Artefakte, auch Moskito-Artefakte genannt, die hat man vielleicht auch mal gesehen, und zwar rund um Texteinblendungen in Videoströmen, dass dann halt so wie so ein Gekrissel um Texteinblendungen herum ist. Und die kann man entfernen oder man kann man zumindest mindern mit bestimmten Filtern, die das halt nach der Dekodierung so ein bisschen versuchen rauszurechnen. Und MPEG-4 ist das erste Verfahren, wo solche Verfahren zum Deringing und Deblocking standardisiert wurden und auch großflächig bei vielen Software- und teilweise auch Hardware-Decodern umgesetzt wurden, was dazu führt, dass die Bildqualität, also gerade bei den Software-Decodern, sehr viel besser war, gerade dadurch extrem viel besser war, als das bei MPEG-2 zuvor gewesen ist. Ja, ich habe jetzt hier ein Beispiel, also man sieht es leider auf der Folie nicht ganz so gut, hier vielleicht noch einigermaßen, ne? Hier ist das Nemo, nee, das ist Marlin, glaube ich, egal. Da ist ja etwas blockig an der Stelle. Ne? Da sind hier so richtig deutliche Diskontinuitäten zu sehen. Und die werden halt von so einem Deblocking-Filter etwas entschärft. Hier hätte man auch ein bisschen Ringing, man hat hier so etwas Unruhe drin. Die wird hier auch etwas entschärft. Also es ist nicht ganz so gut zu sehen hier.
Was ist denn los, wenn man so Artefakte hat, dass Teile des Bildes aussehen wie so ein Bewegungsvektor, Differenzbild?
Also die Frage zielt darauf ab, was passiert, wenn man so ein Bild hat, wo was aussieht wie so ein Bewegungsvektor-Differenzbild, wie man es auf der einen Folie gesehen hat. Also was da passiert ist, da ist Folgendes passiert, da fehlt ein Referenzbild, da fehlt ein iFrame zum Beispiel, und der Decoder hat einfach gesagt, na gut, jetzt habe ich das iFrame nicht, ich möchte aber das B-Frame dekodieren, ich tue einfach so, als wäre das iFrame grau gewesen. Und dann sehe ich genau dieses Differenzbild. Das ist also im Prinzip so ein Mechanismus, den der Encoder dann gewählt hat, weil irgendwas kaputt war. Dann muss man generell erfinderisch werden als Decoder, nicht als Encoder. Entschuldigung.
Bitte? Macht es eigentlich irgendeinen Sinn, so ein Bild vom Quantisierung zu drehen? Das würde dann am Rand auch wieder Probleme geben, aber wenn ich das quasi in horizontale und vertikale Frequenzen zerlege, kann das eigentlich auch irgendwas Schräges, wenn ich es drehen würde.
Ja, also die Frage war es, ob es Sinn ergäbe, das Bild zu drehen, wenn ich nicht nur horizontale, vertikale Strukturen habe, dass ich auch diagonale Strukturen einigermaßen abbilden kann. Bei MPEG 1 bis 4 würde das wahrscheinlich sogar theoretisch in bestimmten Fällen was bringen können, aber wir werden sehen, dass das ab H264 auf eine ganz andere Art und Weise sehr effizient gemacht wird und demzufolge nicht mehr so richtig obsolet ist. Außerdem wäre es ziemlich viel Aufwand gewesen. Also, und man hätte es standardisieren müssen, man hätte beliebige Drehungen in den Decodern implementieren müssen, also deswegen hat man es nicht gemacht. Aber man hat, wie gesagt, bei H264 eine sehr schöne Möglichkeit gefunden, das zu machen in ähnlicher Form. Profiles und Levels gibt es auch bei MPEG 4, das genau wie bei den anderen Standards. Entscheidend sind die ersten beiden, nämlich das Simple Profile und vor allem das Advanced Simple Profile. Wenn ich jetzt so einen typischen DivX-tauglichen DVD-Player habe oder ansonsten irgendeine Hardware, die MPEG 4 wiedergeben kann, dann kann die typischerweise Advanced Simple Profile, und zwar in Level 5 meistens. Also okay, es gibt noch höhere Levels, das sind dann so hier DivX HD, wie sich das so schön nennt. Da hat dann DivX seine eigenen Profile definiert. Aber so ein typischer DVD-Player, der kann Advanced Simple Profile Level 5. Und das ist halt, Level 5 ist so das, was man für PAL halt hat, typischerweise. Ja, ich habe es gerade schon angedeutet, H264. Das ist der Standard des Tages, kann man sagen, weil der ist momentan noch der aktuelle, der am verbreitetsten ist. Hat man auch schon vor langer Hand entwickelt, ist 2003 dann endlich fertig geworden. Und der ist gleichzeitig auch Teil von MPEG 4 geworden, und zwar als späteres Addendum unter dem Namen Advanced Video Coding. Deswegen hört man auch oft den Namen AVC für H264. Das ist ein Codec, wo man sich überhaupt keine Illusion mehr gemacht hat, dass der nur für einen speziellen Anwendungsbereich gedacht ist. Man hat gesagt, okay, der soll jetzt endlich mal alles können. Und das tut er auch, ob Blu-ray-Disc, ob HDTV, ob Smartphone, ob Internet, H264 ist derzeit der Codec. Es gibt da so ein paar Projekte von anderen Codec-Herstellern, das zu torpedieren, aber bisher mit wenig Erfolg. H264 macht einiges anders als die vorherigen Standards. Zum Beispiel hat man der guten alten 8x8 DCT AD gesagt. Stattdessen kommt in H264 eine Integer-Transformation zum Einsatz. Warum? Naja, die 8x8 DCT ist eigentlich ein Floating-Point-Verfahren. Müsste man eigentlich mit Floating-Point-Hardware rechnen. Was allerdings ja, einfach, das macht keiner, weil es wäre viel zu aufwendig, bei typischer Hardware das so zu machen. Man macht also Approximation von dieser 8x8 DCT auf Integer, auf Ganzzahlberechnungen. Da macht natürlich jeder so seine eigene davon und jeder macht natürlich andere Rundungsfehler und das führt dazu, dass halt zwischen zwei verschiedenen N- und Decodern halt die Referenz, die Bilddaten doch auseinanderdriften können unter bestimmten Bedingungen. Es gibt dazu zwar Kriterien, nach denen so ein 8x8 DCT-Verfahren getestet wird, dass es auch bestimmte Kriterien erfüllt, dass es nicht allzu übel wird, aber es lässt sich nicht ganz vermeiden, diese Fehlerfortpflanzung, die dann dadurch entsteht. Und deswegen hat man gesagt, nee, komm, H264, wir definieren eine Integer-Transformation, die von jedem Decoder exakt genau so zu implementieren ist, dass wir exakt bitgenau dasselbe Bild rauskriegen. Das ist ein echter Segen übrigens, wieder aus der Praxis gesagt. Wir haben ja selber schon Videodecoder implementiert. Das Dumme ist, bei MPEG-1 bis MPEG-4, wenn man da irgendwie seinen eigenen Decoder verifizieren will, muss man nämlich die 8x8 DCT, die man selbst benutzt, erstmal in seinen Referenzdecoder, gegen den man vergleichen will, einbauen. Ansonsten kriegt man nie bitgenaue Ergebnisse raus. Bei H264 ist das Schöne, da kann ich jeden Decoder von der Stange nehmen, um zu gucken, ob mein Bild, ob das, was ich selber mit meinem selbstgeschriebenen Decoder erzeugt habe, korrekt ist. Weil es muss bitgenau stimmen, Punkt. Das ist halt auch so eine Sache, die H264 erstmalig richtig gemacht hat. Ein weiterer Punkt ist, dass die Transformation nicht mehr 8x8 ist, sondern im Kern 4x4. Und dass man die als einfache Matrix-Transformation schreiben kann. Ich habe mir jetzt gespart, bei der DCT die Transformationsmatrix hinzuschreiben. Es ist eine separierbare 8x8-Transformation, aber wenn ich da die Matrix hinschreibe, die ist kompliziert. Ja, bei H264 ist die relativ einfach. Man sieht, das ist das einfach nur so ein bisschen addieren und multiplizieren, was man da machen muss. Sehr viel effizienter in Hardware zu implementieren. Dadurch hat man allerdings im Prinzip so eine komische Zombie-Transformation generiert. Das ist eigentlich keine DCT, die man da macht, sondern das ist ein ganz komisches Ding, wo das nicht mehr skaliert ist, das nicht mehr uniform skaliert ist. Kompliziert zu sagen, wie drücke ich es aus? Sagen wir mal so, es ist jedenfalls so, dass einige Sachen, die zur Vereinfachung dieser Transformationsmatrix gemacht wurden, dass die später in der Quantisierung wieder glatt gebügelt werden müssen. Das heißt, die Quantisierung und die Transformation bilden bei H264 eine sehr wichtig und innig zusammen verschmolzene Einheit. Diese 4x4-Transformation hat den Vorteil, dass da diese Moskito-Artefakte deutlich weniger auftreten können. Es ist weiterhin so, dass wenn ich jetzt einen Intramakroblock habe, wird diese 4x4-Transformation im Prinzip da doppelt gemacht. Ich ziehe mir dann die DC-Koeffizienten raus und mache auf denen auch nochmal eine 4x4-Transformation. Wie gesagt, dennoch ist es so, man hat, wie gesagt, H264, als es losging, hat man gesagt, okay, wir machen jetzt 4x4, hat dann aber festgestellt, naja, wenn wir jetzt aber HD machen wollen, ist das mit dem 4x4 eigentlich zu klein. Es wäre eigentlich schon schön, wenn wir doch 8x8 hätten. Und aus diesem Grund hat man dann später im High-Profile, also etwas in der ersten Revision des Standards, doch wieder 8x8-Transformationen eingeführt. Die sind etwas komplizierter, aber immer noch viel einfacher als die von MPEG 1 bis 4. Und man kann auch so eine MPEG-artige Matrix-Quantisierung, also nach diesem JPEG-MPEG-Verfahren machen, da sind man dann Scaling-Lists. Auch eine völlige Neuerung ist die Art und Weise, wie man die Entropie-Kodierung macht. Ich werde jetzt mal auf die Folie nicht so genau eingehen, weil hier gehe ich das systematisch durch. Wichtig ist zu wissen, es gibt zwei Verfahren. Nämlich Kavlak oder Kavlik, da streiten sich die Geister, wie man das aussprechen soll. Context Adaptive Variable Length Coding, das ist im Prinzip von der Sache her ein relativ klassischer, Huffman-ähnlicher Encoder für die Entropie-Kodierung. Allerdings doch ein bisschen effizienter und sehr genau auf diese 4x4-Transformation zugeschnitten. Die andere Variante ist CABAC, Context Adaptive Binary Arithmetic Coding. Das kann man benutzen, also es gibt beide Varianten, man kann sich aussuchen, was man benutzt. Und das ist eine kontextsensitive arithmetische Kodierung. Und arithmetische Kodierung ist ein lustiges Konstrukt. Und zwar, wenn man jetzt dran denkt, so ein typischer Huffman-Code, wer das schon mal erlebt hat, der sagt im Prinzip, okay, dieser Wert ist häufig. Der ist mal, dem weise ich jetzt dazu, dass der mit einem zweibittigen Code wird, kodiert wird. Der Wert jetzt hier, der andere Wert ist jetzt nicht so häufig, dann gebe ich meinetwegen 3-Bit dafür aus. Und der ist ganz selten, der heißt jetzt 7-Bit lang. Soweit so einfach. Bei arithmetischer Kodierung, da ist es, überspitzt formuliert möglich halt zu sagen, ja, also dieser Wert hier, der kriegt 1,5-Bit. Und dieser Wert kriegt 3,75-Bit. Klingt komisch, ist aber so. Funktioniert, ich werde jetzt nicht auf die Details eingehen, das ist ein ziemlich lustiges mathematisches Verfahren. Sagen wir es einfach so, was die hier benutzen, ist halt deutlich effizienter als die typische Huffman-basierte Codierung, die man sonst hat bei den anderen Standards bisher. Kleine Einschränkung, die haben es hier eingeschränkt auf eine binäre arithmetische Codierung. Also man teilt den Bitstrom in sogenannte Bins ein und die werden dann durch diese CARPAC-Encoder codiert. Und dabei kann aber jedes Bin eine andere Wahrscheinlichkeit haben. Das heißt, man sagt, okay, jetzt will ich meinetwegen die Entscheidung codieren, ob ich jetzt einen 16x16 Makroblock habe oder ob ich den unterteile. Und aus meiner Erfahrung heraus weiß ich, naja, gut, in 75% der Fälle werde ich 16x16 wählen, in dem Rest der Fälle werde ich das weiter unterteilen. Also kann ich dann sagen, dieses Bin, was diese Entscheidung beinhaltet, wird so kodiert, dass halt der 16x16 Fall einen kürzeren Code kriegt, meinetwegen 0,5-Bit, und der andere würde einen längeren Code kriegen, meinetwegen 2-Bit. Und das ist da halt die Idee dahinter.
Ja, das heißt, ich mache so eine Art Vorsegmentierung des Huffman.
Ja, im Prinzip, die Frage war, ob das so eine Art Vorsegmentierung vom Huffman-Tree ist. Nein, ist es nicht. Es ist wirklich richtige arithmetische Codierung, basierend auf Tabellen von Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Bins, die man möglicherweise kodieren möchte. Und die können aber ja laufend nachjustiert werden. Das heißt, die werden einmal initialisiert am Anfang einer Slice und danach justiert das der Decoder selbstständig nach, mit jedem Bin, was er kodiert, dreht er an den Wahrscheinlichkeiten rum. Die Frage ist, ob die Nachjustierung mit Hilfe von Markov-Ketten durchgeführt wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den CARPAC jetzt nicht so im Detail angeguckt. Meines Wissens nicht. Das ist wirklich, okay, ich stelle jetzt fest, ich habe jetzt einmal diesen Bin auf 1 gehabt, also muss ich die Wahrscheinlichkeit, dass eine 1 kommt, etwas nach oben drehen. So funktioniert das. Aber es gibt halt irre viele Bins, also oder Bin-Kategorien, das sind so an die knapp 500 Stück, sodass man dadurch schon so eine kontextadaptive Eigenschaft halt drin hat. Ohne jetzt explizit Markov-Ketten zu verwenden, hat man ähnliche Effekte drin. Ja, und für alles, was jetzt nicht irgendwie Koeffizienten sind, benutzt man bei H264 einen universellen Variable-Length-Code, nämlich einen X-Golomb-Code. Der ist sehr nett, der ist ganz einfach konstruiert. Das ist ein Code, der kodiert mir eine Zahl, eine möglichst geringe Zahl in Bits. Und zwar sagt man einfach eine 1, eine 0 wird zu einem 1-Bit. Eine 1 ist eine 0, eine 1 und noch eine 0. Eine 2 ist eine 0, eine 1 und dann eine 1. Für eine 3 habe ich dann 2 Nullen, eine 1, und dann kommen nochmal 2 Nullen. Das ist immer so, dass ich hier im Prinzip so viele Bits, wie ich vor der 1 habe, habe ich dann auch danach. 42 ist dann zum Beispiel dieses Codewort. Und der ist halt dafür gedacht, wenn ich etwas kodieren will, was eine Exponentialverteilung hat, ist dieser Code relativ effizient. Ja, Makroblock-Partitioning. Ich habe ja gerade schon ein bisschen gesagt, ja, ist mein Makroblock 16x16 oder nicht? Da gibt es mehrere Varianten, wie das bei H264 sein kann. Ich kann den Makroblock einfach als solchen lassen. Ich kann sagen, ich möchte den bitte in zwei Partitionen zerteilen, vertikal, die jeder ihren eigenen Motion-Vektor kriegen. Oder halt sogar, da kann dann die eine sogar Intra und die andere P sein. Das ist auch möglich. Ich kann horizontal partitionieren und ich kann 8x8 Partitionen bilden. Und wenn ich 8x8 Partitionen habe, kann ich die noch weiter zerlegen nach demselben Schema bis runter auf 4x4. Und jede dieser Partitionen kann eigene Motion-Vektoren haben. Das heißt natürlich in Folge, dass ich für so einen 16x16 Makroblock im Extremfall 16 Motion-Vektoren habe. Viel Spaß. Die Motion Compensation, ja, die ist im Prinzip ein bisschen ähnlich wie bei MPEG 4. Die ist auch auf Quarterpel, also auf Viertelpixel genau. Und ja, hier sieht man nochmal ein bisschen genauer illustriert, wie das Ganze aussieht. Das sind jetzt hier die großen Pixel hier, das sind die Pixel, die ich habe, die aus dem Referenzbild bekannt sind. Und wenn ich jetzt dieses kleine B-Pixel zum Beispiel haben will, dann verwende ich einen 6-Tab-Filter A minus 5b plus 20c plus 20d minus 5e plus f durch 32. Das ist dann der Wert, der an diesem Pixel angenommen werden würde. Und die vierte Pixelposition, die werden wieder linear im Prinzip berechnet. Für Chroma mache ich das Ganze dann sogar auf Achtelpixel, genau. Motion Compensation gibt es auch keine. Das hat man im Prinzip sogar ein bisschen vereinfacht gegenüber MPEG 4. Das war ein bisschen überbordend, was sie da gemacht haben. Ja, genau. Eine ganz entscheidende Sache bei H264, die dafür sorgt, dass H264 bei Intra-Bildern sogar effizienter ist oder sein kann als JPEG und JPEG 2000, der Nachfolger von JPEG, ist Intra-Prediction. Da ist die Idee dahinter, wenn ich jetzt ein Intra-Bild habe, meinetwegen habe ich jetzt hier diesen 4x4-Block und möchte den kodieren. Ich möchte also irgendwie eine möglichst gute Vorhersage haben für die Pixel in diesem 4x4-Block. Und die generiere ich mir aus den Nachbarpixeln, die ich schon kenne, von den bereits kodierten Blöcken, weil das Kodieren geht ja so in normaler englischer Lesereihenfolge. Und das mache ich, indem ich die Pixel im Prinzip extrapoliere. Interpolieren ist es eigentlich extrapolieren, und zwar in eine von 9 verschiedenen Richtungen. Das gucken wir uns jetzt mal hier konkret an. Ich habe jetzt hier mal so ein Beispiel. Das ist mein 4x4-Block und hier sind die Pixel von den umliegenden Blöcken, die ich bereits schon dekodiert habe, die ich schon kenne. Da kann ich sagen, ich möchte Vertical einfach haben, also nach unten wiederholt, nach rechts wiederholt. Ungefähr das ist das, was die AC-Prediction von MPEG 4 auch leistet. Okay, der DC ist das, was man kriegt, wenn man die MPEG 4-Prediction, die AC-Prediction bei MPEG 4 nicht benutzt. Also das ist das, was MPEG 1 bis 4 gemacht hätte normalerweise. Aber es kommen noch neue Modi dazu, nämlich Diagonal Down Left, so in diese Richtung, Down Right in diese Richtung, Vertical Right, Horizontal Down, Vertical Left und Horizontal Up. Also alles so verschiedene Modi, in denen ich wirklich auch Übergänge, die jetzt halt nicht korrekt in horizontaler, vertikaler Richtung liegen, immer noch relativ gut erfassen kann und damit Prädiktion betreiben kann. Und das macht die halbe Miete aus bei H264, gerade bei so einem Bild. Also hier habe ich jetzt mal ein Foto genommen und zum Beispiel jetzt hier in diesem Baumstamm. Da ist eine relativ klare Linie zu erkennen hier an der Stelle. In dem Bild ist die verschwunden, weil da einfach nichts mehr ist. Das wird komplett durch die AC-Prediction abgedeckt. Weiterer Punkt, der neu ist, ist Long-Term-Prediction. Bisher war es ja so, bei MPEG 1 bis 4, ne, da gab es B-Frames. Das heißt, ich habe 2 Referenzbilder, nämlich das vordere und das hintere. Also das aus der Vergangenheit und das aus der Zukunft. Bei H264 können das bis zu 16 sein. Und die kann ich außerdem noch, da kann man im Datenstrom festhalten, dass die sozusagen quasi festgehalten werden sollen. Dass ich jetzt sage, okay, dieses Bild hier, was ich jetzt gerade kodiert habe, das ist für die Zukunft wichtig. Lieber Decoder, behalte das mal an deinem Bildbuffer. Darauf werde ich später nochmal referenzieren. Und in jedem Makroblock später kann ich dann sagen, ich möchte bitte jetzt aus diesem Bild, was ich hier vorhin festgehalten habe, etwas wieder haben, etwas zurückholen. Das ist gerade für periodische Bewegungen, wenn ich so an Stroboskopeffekte oder sowas denke, sehr praktisch, ne, weil man nicht mehr darauf angewiesen ist, genau das letzte Bild irgendwie als Grundlage zu nehmen, sondern es darf auch ein älteres sein. Und außerdem, was außerdem neu ist, man darf jetzt endlich auch B-Bilder wieder als Referenzbilder benutzen. Ich kann also hier sagen, okay, ich habe jetzt hier I, P, genau dazwischen setze ich ein Referenz-B-Bild und aus diesem Referenz-B-Bild kann ich dann wieder ein anderes B-Bild, was keine Referenz ist, zur Prediction benutzen. Das ist ganz nett, also jetzt kann man direkt wie so eine Art Pyramide aufbauen. Ne? Man hat IPPP, dann macht man da Referenz-B-Bilder dazwischen, dann kommen noch weitere Referenz-B-Bilder, zwischen diese wiederum, so kann man so eine Pyramide aufbauen, was zum Beispiel auch bei typischen Encodern benutzt wird. Weiterer Punkt ist Weighted Prediction. Da steckt im Prinzip dahinter, dass man, wenn man Prediction macht aus mehreren Quellen, dass man die so ein bisschen gewichten kann nach eigenem Gusto. Das kann der Encoder wieder festlegen. Und dass es außerdem in der Lage ist, sowas wie Fade-Out- und Fade-In-Effekte außerdem sehr effizient zu machen, indem man einfach sagt, pass mal auf, lieber Decoder, du hast ja ein Referenzbild, das ist das letzte Bild, aber davon leiten wir jetzt mal noch ein zweites Referenzbild ab. Das ist dasselbe Bild, nur dunkler. Und dann kann er dieses Bild sehr oft als Referenz benutzen, wenn zum Beispiel einfach nur gerade so ein Text ausfadet oder sowas. Das ist relativ nützlich. Ja, und der größte Effekt ist sicherlich der In-Loop-Deblocking-Filter. Ich habe ja schon bei MPEG-4 gesagt, ja, da gibt es dann ein Deblocking-Filter, das definiert ist, aber es ist immer noch out of the loop gewesen. Das heißt, es war ein reines Filter, wo man sagte, okay, wenn der Decoder sein Bild dekodiert hat, bevor er es zur Anzeige gibt, definieren wir, wie er das zu deblocken hat. Bei H264 ist das fester Teil des Decoders. Man sagt also, lieber Decoder, du hast jetzt das Bild dekodiert, jetzt wird das deblockt. Und dieses deblockte Bild, das ist auch die Referenz für das nächste zu dekodierende Bild, so rum. Und das bringt wahnsinnig viel. Ich habe jetzt hier mal so eine Beispielsequenz. Ich habe jetzt einfach 62p-Bilder mal durchrödeln lassen. Das ist ohne Deblocking. Ja, wie man hier sieht, weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, hier hat man wahnsinnig viele Block-Artefakte überall. Na, und hier. Gut, das ist jetzt alles ein bisschen weicher und vielleicht ein bisschen detailärmer insgesamt oder scheinbar detailärmer geworden, aber ich finde trotzdem, es sieht deutlich angenehmer aus. Und das ist einer der entscheidenden Vorteile von H264 gegenüber den vorhergehenden Standards. Der ist so durchschlagend, dass es andere Videoverfahren gibt, nicht aus der MPEG-Gruppe, sondern von anderen Herstellern, die allein dadurch, dass sie so einen In-Loop-Deblocking-Filter haben, scheinbar zu H264 aufschließen. Ja, okay, eine Sache, Slices gibt es auch bei H264, nur ist da die Besonderheit, dass man irgendwie bei H264 nicht mehr so sagt, okay, wir encodieren jetzt einen Frame, der besteht aus Slices, sondern man hat es eigentlich umgekehrt aufgezogen, man sagt, okay, wir encodieren Slices und diese Slices bilden rein zufällig Frames. Ich kann also sogar so weit gehen, dass ich sozusagen verschiedene Frame-Typen innerhalb eines Bildes mische, dass ich also einen I-Slice nehme und einen P-Slice und die bilden zusammen ein Frame. Slice kann, ist eine zusammenhängende Gruppe von Makroblöcken.
Ach so.
In der Reihenfolge, wie ich sie kodiere. Ja, und das kann man machen, macht keiner, Gott sei Dank. die Slices werden in sogenannte Null-Units verpackt, das ist einfach nur so ein Begriff, den die da definiert haben. Es gibt noch so ein paar Spezialitäten, Data Partitioning ist jetzt nicht so wesentlich. Es gibt Arbitrary Slice Order, da kann ich die Slices im Prinzip in beliebiger Reihenfolge im Datenstrom schreiben, nicht einfach nur von oben nach unten, sondern halt erst eine aus der Mitte, dann eine von unten, dann eine von oben, dann vielleicht nochmal die aus der Mitte, weil es könnte ja die eine verloren gegangen sein. Ne? Das kann man machen, ist optional. Noch schlimmer ist Flexible Macro Block Order, das ist ganz verrückt. Da kodiert man innerhalb einer Slice die Makroblöcke nicht wie gehabt in normaler Reihenfolge, sondern in einem bestimmten Muster, meinetwegen so ein Schachbrettmuster oder verrücktes Zeug, benutzt keiner. Gott sei Dank. Ja, warum ist es im Standard drin? Ja, wie ich schon mal erwähnte, wenn was im Standard ist, was keiner benutzt, dann liegt es daran, dass jemand Patente durchdrücken wollte. Oder irgendjemand mal dachte, das ist zu was gut. Genauso hier, Switching Slices. Da war die Idee dahinter, wenn ich einen Datenstrom habe und ich möchte irgendwann nahtlos in den zweiten Datenstrom umschalten können, dann kann ich mit Switching Slices realisieren, das sind Bilder, die sind... Bilder oder Slices halt, die dienen quasi als Überleitung. Das sind gültige Referenzbilder für diesen und benutzen ihrerseits den Quellstrom als Referenz. Also auch wieder sowas Verkopftes, hat sich jemand mal Gedanken gemacht, wie man sowas machen könnte. Das ist dann halt im Standard drin gelandet. Aber wie auch das benutzt eigentlich keiner. Ja, Interlaced Encoding kann H264 auch. Da gibt es auch, ähnlich wie bei MPEG-2, mehrere Modi. PAF, Picture Adaptive Frame Field Coding. Das ist so ungefähr, als würde ich mich auf Frame-Ebene zwischen Frame und Field Pictures entscheiden. Oh ja, oh scheiße, ich habe ein bisschen mehr Zeit gebraucht als gedacht. Und bei MBAF habe ich im Prinzip sowas wie die Frame Interlaced Pictures bei MPEG-2, da wo ich dann Makroblock paarweise durchgehen kann. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, weil ich habe schon gehört, dass es zeitlich knapp wird. Ja, Lossless Encoding wäre auch möglich, aber auch nicht gebräuchlich. Profiles, das ist nochmal spannend. Es gibt im Prinzip drei wesentliche Profiles, die man kennen muss, nämlich das Baseline-Profile. Da keine B-Slices, keine Weighted Prediction, kein K-Bug. Das ist so das, was man früher so auf Mobiltelefonen hatte. Heutzutage nicht mehr so gebräuchlich. Das Wesentliche im Prinzip heutzutage ist das High-Profile, weil das ist nämlich das, was Grundlage für die Blu-ray-Disc zum Beispiel ist und auch für Satellitenübertragung von HD-Inhalten. Bei den Levels gibt es auch irre viele. Wichtig ist an der Stelle, dass wieder das für Blu-ray und für Videoübertragungen in HD Level 4.1, 1920x1080, 30 Frames. Es gibt aber auch welche bis zu 4K und inzwischen neu definiert sogar bis zu 8K Auflösung. Genau, was es auch gibt, genau, Scalable Video Coding haben sie gemacht wie bei MPEG 2. Es gibt auch Multiview Coding, das ist die Grundlage für 3D Blu-rays, wo man im Prinzip, wenn man Stereo-Inhalte kodiert, also Stereo im Sinne von zwei Bilder, die man parallel anzeigt, halt mit 3D-Brille oder dergleichen, dass man dann die Abhängigkeiten zwischen diesen Ansichten ausnutzt. Weil meistens ist es ja wirklich so, dass ich zwei sehr ähnliche Bilder dann kodiere. Und die muss ich ja nicht extra einzeln kodieren, die Videoströme, sondern ich kann ja da gewisse Abhängigkeiten ausnutzen. Und das sieht halt so aus, dass es halt meinetwegen das linke Auge normal kodiert wird, als normaler H264-Strom. Und das rechte kann im Prinzip die Bilder des linken Auges sozusagen als Referenzbilder benutzen. Das ist da der Hintergedanke. Ja, Periodic Ultra Refresh ist ein witziges Verfahren für Streaming, werde ich jetzt aber nicht, aus Zeitgründen leider nicht näher darauf eingehen können, weil wir wollen noch ein bisschen H265 uns angucken. Das ist der aktuelle Standard, oder da ist der jetzt ein relativ frisch verabschiedete Standard 2013 fertig geworden. Wird wahrscheinlich auch Teil eines der neuen Gruppe von der MPEG, nämlich MPEG-H. Ist nochmal, sagt man so, doppelt so effizient wie H264 und vor allen Dingen halt relevant für richtig hohe Auflösungen. Die Gesamtkomplexität ist immer noch ein bisschen höher als bei H264, obwohl einige Sachen sogar einfacher geworden sind. Eine Sache ist die, dass man sich von dem guten alten Makroblock verabschiedet hat. Das muss jetzt auch mal gehen. Und zwar ist die Idee so, dass man als grundlegende Einheit des Datenstroms sogenannte Coding Tree Units hat, CTUs. Die sind bis zu 64x64 Pixel groß. Die können, also der Encoder kann sich am Anfang des Stroms entscheiden, ob er 16x16, 32x32 oder 64x64 machen will. Und die können ja so hierarchisch unterteilt werden bis zu 8x8 runter. Und diese einzelnen Einheiten nennt man dann Coding Units, CU. Und die werden wiederum unterteilt in sogenannte Prediction Units und Transform Units. Früher war das im Prinzip eine Einheit. Ne? Auf der Granularität, wo man die Prädiktion gemacht hat, hat man auch die Transformation gemacht. Das ist jetzt im Prinzip aufgeteilt und so einigermaßen unabhängig auch. Genau, die Prediction Units kann ich so unterteilen, dass ich halt entweder gar nicht oder halt ja, in beide Richtungen, in die eine Richtung nur. Und es gibt auch Modi, wo ich im Prinzip so eine Teilung von 1/4 zu 3/4 machen kann. Wozu ist das gut? Ja, relativ klar. Wenn ich einen Makroblock habe und ich habe hier meinetwegen ein Objekt bewegt sich hier in diese Richtung, ein anderes in die andere Richtung, kann es natürlich passieren, dass ich dummerweise jetzt genau nur einen ganz kleinen Teil von diesem anderen Objekt sehe in einer Richtung. Und jetzt könnte ich da natürlich hingehen und diesen Block hier unterteilen bis Ultimo. Ich kann aber auch einfach so eine Partition nehmen, wo ich genau das abgebildet habe, nämlich dass sich der größte Teil davon in die eine Richtung bewegt und der kleinere Teil in die andere Richtung. Zwar auch nur ein bisschen nicht sehr flexibel, das geht halt nur horizontal und vertikal, aber immerhin. Ja, und die Transform Units, die kann ich bis 4x4 runter unterteilen. Die Intra-Prediction hat sich deutlich geändert. Da gibt es jetzt nämlich, ja, wie dieses schöne Bild hier suggeriert, ich glaube, das sind genau 35 Modi, 33 direktionale und noch zwei spezielle Modi. Das heißt, ich habe also noch viel mehr Möglichkeiten, diese Richtung von irgendwelchen Gradienten, die ich im Bild finde, zu verfolgen. Ja, Motion Vector Prediction, da okay, kann man dazu sagen, die ist noch ein bisschen komplexer geworden. Die ist jetzt die ist ziemlich clever und darauf ausgelegt, halt wirklich einen optimalen Motion Vector zu finden und den als Prädiktion zu nehmen. Tatsächlich ist es sogar so, dass bei H265 mehrere Kandidaten generiert werden. Und auch wenn man keinen Motion Vector kodiert, kann man sich aussuchen, ich hätte jetzt gerne den Kandidat A oder Kandidat B, die beide aus der Prediction rausfallen, die der Decoder eigenständig aus den umliegenden Motion Vectoren generieren kann. Ja, auch das wieder, gut, müssen wir jetzt leider schneller drüber gehen, das ist alles recht komplex. Das ist nochmal nett, die Transformation. Ja, wir haben ja gerade gesagt, okay, alles bis MPEG-4 war 8x8 DCT, bei H264 gab es diese Integer-Transformation mit 4x4 und 8x8 und jetzt von H265 gibt es im Prinzip so eine Art DCT und zwar auf 32x32 und das, bitteschön, sind die Koeffizienten, meine Damen und Herren, das müssten Sie jetzt implementieren, wenn Sie einen H264-Decoder bauen. Da müssen Sie im Prinzip jetzt hier diese Transformation ausrechnen. Ziemlich kompliziert, ziemlich lang, aber das ist halt wirklich nur die größte. Es gibt Transformationen bis runter zu 4x4 in H265. Und die, wenn man jetzt eine kleinere Transformation machen will, funktioniert das so, dass man aus dieser großen Matrix Teile rausschneidet. Ich habe das hier mit mehreren ja, Blautönen im Prinzip mal gemacht. Wenn man zum Beispiel eine 4x4-Transformation hat, sind die Koeffizienten, die man zur Transformation braucht, nur noch diese hier. Das ist ein relativ schickes Schema. Gut, dann gibt es noch eine zweite Transformation, weil man die für bestimmte Intra-Prediction-Modi gut gebrauchen kann. Die Koeffizientenkodierung, gut, sei auch nur so viel gesagt, die ist auch nochmal richtig viel komplizierter geworden. Und das sind sehr viele, also da, ich habe mich damit näher beschäftigt und man muss sagen, die haben wirklich eigentlich alles ausgenutzt, was man irgendwie ausnutzen kann, was irgendwie nochmal Effizienz bringt. Das ist ein sehr, sehr, ja, enges, dichtes System, wo wirklich das, was sehr durchdacht ist. Also da findet man, glaube ich, nichts mehr, was man noch besser machen könnte, großartig. Weitere Eigenschaft ist, dass es gibt einen Deblocking-Filter, wie bei H264, hat sich bewährt, macht man fast genauso, ist sogar noch ein bisschen einfacher geworden. Und es gibt noch ein zweites Filter, nämlich SAO, Sample Adaptive Offset. Das ist ein Filter, das dient eigentlich hauptsächlich dazu, Ringing-Artefakte zu vermeiden. Wir haben ja bei H264 gesagt, die haben damals eine 4x4-Transformation genommen, weil man da diese Moskito-Artefakte verhindern kann. Aber jetzt bei H265 hat man ja im Prinzip die Rolle rückwärts gemacht und ist sogar bis zu 32x32 hochgegangen. Was natürlich bedeutet, dass ich dann wieder richtig viele und noch viel fiesere Moskito-Artefakte kriegen kann, als es bei MPEG-2 oder MPEG-4 jemals der Fall war. Und dieses SAO-Filter dient dazu, die auszubügeln. Da ist die Grundidee, es gibt zwei verschiedene Methoden. Entscheidender, wichtiger ist diese hier, Edge-Type-SAO. Da ist die Idee, wenn ich jetzt hier ein Pixel finde, was auffällig dunkler ist als die ganze Umgebung, dann sage ich mir, nee, das ist wahrscheinlich falsch, da habe ich wahrscheinlich irgendwie was falsch gemacht bei der Rekonstruktion, ich mache das jetzt heller. Oder umgekehrt, wenn das ein helleres Pixel war, mache ich es ein bisschen dunkler. Und das dient dazu, diese Moskito-Artefakte so ein bisschen platt zu filtern. Ja, okay, was haben wir hier noch? Ja, die Referenzbildverwaltung ist wieder deutlich vereinfacht. Das war bei H264 ein ziemliches Grauen zu implementieren, kann ich nur sagen. Motion-Vektoren, Kavlak gibt es nicht mehr. Jetzt muss man Kavlak benutzen. Interlaced-Support, das ist auch sehr schön, gibt es endlich nicht mehr. Man hat es endlich aussterben lassen. Es gibt kein Zeilensprungverfahren mehr bei H265. Wenn man das unbedingt machen will, dann muss man halt einfach die Fields einzeln kodieren. Bei H265 ist man sich relativ der Tatsache klar geworden, dass man so einen 4K oder 8K-Strom, für das es eigentlich gedacht war, nicht mit einem einzelnen Decoder irgendwie bewältigen kann. Man muss das irgendwie parallelisieren. Und dazu hat man direkt in der Bitstrom-Syntax schon Mechanismen festgelegt, um das zu vereinfachen. Das musste man bei H264, waren diejenigen, die den Decoder implementieren, in der Pflicht, sich irgendwie Gedanken zu machen, wie man das parallelisieren kann. Bei H265 ist es explizit. Und zwar gibt es die Möglichkeit, das Bild in Tiles einzuteilen. Da nehme ich diese CTUs, also diese riesen Makroblöcke von 64x64 und zerschneide mein Bild gewissermaßen an horizontalen und vertikalen Linien in mehrere Tiles und die werden unabhängig voneinander kodiert. Das sieht man auch erst zum Beispiel über dieses Teil kodiert, dann dieses, dann dieses, dann dieses, dann dieses, dann dieses. Alternative dazu ist so ein Wavefront Processing. Da ist die Idee, dass ich in der ersten Makroblockzeile, die wird halt ganz normal kodiert, die nächste, die ist so aufgesetzt, dass ein zweiter Thread sozusagen von dem Decoder schon mal loslegen könnte, wenn der erste zwei CTUs dekodiert hat und dann halt ein bisschen hinterherläuft. Und damit kann ich halt auch sehr schön parallelisieren. Ja, Profiles-Levels gibt es auch. Es gibt sogar noch in weiteren Schichten, nämlich Tiers, wo ich nie so richtig verstanden habe, wozu die nochmal gut sein sollen, aber man hat es halt definiert. Jetzt käme noch ein bisschen was zu anderen Verfahren. Es gibt halt noch so ein paar andere Verfahren. Hier nochmal ein Abriss zu H264. Es gibt, genau, Windows Media kennt man vielleicht noch. Das ist im Prinzip Windows Media 9, ist so eine Art MPEG-4 Deluxe, was so ein bisschen in Richtung H264 geht von der Bildqualität. VC1 ist davon abgeleitet, auch ein der Pflichtstandard für die Blu-ray-Disc. AVS ist ein chinesischer Standard, wo die Chinesen versuchen wollten, ihre eigene Alternative zu H264 zu bilden. Real Video kennt man vielleicht auch, das ist auch so im Wesentlichen MPEG-4, was die da machen. On2, VP, das ist halt, und Octeora ist im Prinzip auch MPEG-4 in etwas einfacheren Mitteln. Man hat dann zum Beispiel B-Frames vermieden, weil man sich nicht sicher war, ob die patentmäßig in Ordnung sind. VP8 ist im Prinzip auch MPEG-4 Deluxe, also auch nichts mit, okay, so ein paar Anleihen an H264 hat man sie genommen, aber im Wesentlichen ist MPEG-4 Deluxe. VP9 ist im Wesentlichen H264 Deluxe mit ein bisschen Einschlag von H265. Ja, Ogg, da haben wir schon gesagt, also Ogg Theora ist MPEG-4 ähnlich. Ogg entwickelt gerade Andala, das ist ein relativ interessantes Ding. Die wollen auch nochmal einiges anders machen, als es bisher üblich ist. Die sind aber gerade noch in der Konzept- und Experimentierphase. Die probieren da gerade verschiedene Algorithmen aus. Ja, in der Zukunft, ja, man fragt sich immer, wie es hinkriegen, da immer noch was rauszuholen, weil eigentlich, der Punkt hier, der ist schon seit 2003 in meinen Folien drin, dass konventionelle blockbasierte Verfahren irgendwann ausgereizt sein dürfen. Ja, und dann kommen immer wieder doch alle paar Jahre doch noch neue Standards. Ich frage mich, wie das geht. Also, Paradigmenwechsel könnte eventuell kommen, wenn dann aus dem Reich der Kandidaten sind Wavelets, aber momentan ist man da noch nicht auf einem guten Weg, man kriegt es einfach nicht gut hin, Wavelets und Motion Compensation zu verheiraten. Da gibt es Ansätze, aber die sind nicht so richtig befriedigend und deswegen Wavelet, erkläre ich offline am besten, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja, ich habe ja doch deutlich länger gebraucht, als ich dachte. Tut mir ein bisschen leid jetzt, dass ich jetzt über die letzten Sachen so schnell drüber gehen musste. Ich danke dennoch, dass dann doch so viele hier es so lange ausgehalten haben und sich dafür interessiert haben. Die Folien gibt es im Internet und die sind auch schon, also jetzt bereits auch schon auf der Webseite von den Linux-Tagen verlinkt, wenn man auf meinen Vortrag klickt. Also das heißt, die kann man sich dann auch runterladen und anschauen. Ja, das erstmal dazu.